Ein Team, ein Podcast. Der Handball-Podcast der Rhein-Neckar-Löwen mit Host Kevin Gavin.
So, da sind wir schon wieder. Folge 5, ich muss mal schon ein bisschen nachrechnen, weil wir schon viele Folgen gemacht haben. Folge 5 von Ein Team, ein Podcast. Kurzer Hinweis für euch nochmal auf all den ganzen Portalen, wo man uns hören kann, wo man diesen Podcast hören kann, kann man uns auch abonnieren. Und das möchte ich euch ans Herz legen. Und natürlich, wie immer, steht auch immer schön hier auf meinem Zettel, wir sollen Oma, Opa und allen Verwandten Bescheid sagen, dass man diesen Podcast hören kann. Und Folge 5 gibt's mit keinem Geringeren als Weltmeister Henning Fritz. Herzlich willkommen.
Schönen guten Tag.
Wir starten, würde ich vorschlagen, auch sofort mit der ersten Rubrik.
Ein Team, ein Podcast mit freundlicher Unterstützung von RPR1. Und jetzt Löwen live.
Henning, als Ex-Handballer, der jetzt schon seit ein paar Jahren raus ist, wie kann man sich das vorstellen? Schaust du noch so viele Spiele wie möglich im Handball oder suchst du dir hauptsächlich noch die Top-Spiele raus?
Ich versuche mir schon viele Spiele anzugucken. Ich bin ja noch für Sky tätig und da ist es natürlich notwendig, sich entsprechend dann auch zu informieren. Ich freue mich natürlich auch zu sehen, wer kommt so an Spielern nach, an jungen Spielern, um da auch ein bisschen einen Überblick zu haben, wer sich da wie entwickelt. Und von daher habe ich ja schon Interesse am Handball.
Aber liegt der besondere Fokus dann schon auch ein bisschen auf deinen Ex-Verein oder sagst du, nee, eigentlich gucke ich es generell komplett durch?
Ich gucke es generell durch. Wie gesagt, natürlich sehe ich gerne die Entwicklung der Rhein-Neckar-Löwen, die ja in den letzten Jahren sich sehr gut entwickelt haben, dann spätestens mit den beiden deutschen Meisterschaften wirklich in der absoluten Spitze angekommen sind. Und das Spiel ist halt auch sehr schön zu sehen, wenn man sieht, was der Andi Schmid zelebriert da mit seinen Kollegen. Das ist schon eine Augenweide. Also von daher die Löwen natürlich mit im Fokus, aber auch alle anderen Mannschaften, die sich im Spitzenbereich entsprechend bewegen, ist es schön, wie sich jede einzelne Mannschaft entsprechend entwickelt.
Wir müssen für die Hörer ganz kurz zeitlich einordnen, diese Folge. Wir sitzen hier und es ist der Dienstag vor dem Löwen-Auswärtsspiel in Melsungen. Das heißt, die Löwen haben gerade in Magdeburg gewonnen. Donnerstag geht es gegen Melsungen. Die Folge wird aber später ausgestrahlt. Deswegen können wir quasi nur bis Stand jetzt analysieren. Wie viel der Saisonstart oder wie fällt das Fazit für dich aus für deine Ex-Clubs in dieser Saison?
Also fangen wir natürlich mal mit den Löwen an. Sehr guter Start. Also es gab jetzt Niederlage in Flensburg, wo man verlieren kann. Also Flensburg zählt natürlich neben den Löwen, THW Kiel, Magdeburg zu den absoluten Favoriten um die deutsche Meisterschaft. Von daher kann man in Flensburg verlieren, aber sie haben jetzt zuletzt in Magdeburg gewonnen, souverän. Deutlich, haben von daher, ich sag mal, einen sehr guten Saisonstart. Ich meine, das war ja die Frage, natürlich, neuer Trainer, neue Spieler auf den Rückraumpositionen. Die zu integrieren ist keine einfache Aufgabe, aber ich bin der Meinung, dass der Mannschaft im Umfeld unglaublich gut gelungen ist. Ich glaube, es war jetzt kein Problem, den Uwe Gensheimer zu integrieren. der ist relativ schnell wieder da, also von daher um die Ziele, die sich das Umfeld und die Mannschaft gesetzt haben, ist ein perfekter Saisonstart.
Es war schon, auch hier, muss man sagen, haben sich auch viele umgeguckt, weil der Begriff Neuzugang Uwe Gensheimer, der passt einfach null in dem Fall zu ihm. Von den Kielern haben wir bisher, bis auf das Spiel gegen Flensburg, was sie dann ja gewonnen haben, jetzt ja noch nicht so viel in der Bundesliga an Prüfsteinen gesehen. Die trumpfen aber gerade in der Champions League sehr groß auf, haben jetzt gerade in Veszprém gewonnen. Ja. Glaubst du, dass der THW dieses Jahr auch nochmal, also endlich mal wieder als deutsche Mannschaft ein Wort ums Final Four mitsprechen kann?
Also wir wünschen beiden deutschen Mannschaften, dass sie ins Final vorkommen. Der THW lechzt natürlich, was auch ungewöhnlich ist, wenn man mal die letzten 25, 30 Jahre sieht, wo der THW ja extrem viele Titel eingefahren hat. Dass jetzt nach 4 Jahren, zumindest was die deutschen Meisterschaften angeht, man natürlich ein großes Interesse hat, wieder Titel zu gewinnen. Auch die Champions League liegt schon eine Weile zurück. Großer Umbruch, sage ich, weil Alfred Gislason, der die letzten Jahre geprägt hat, sich verabschiedet hat. Philipp Biecher mit seiner ersten Trainerstation entsprechend in dieses Geschäft ganz neu reinkommt. Der Druck natürlich enorm groß ist, der auf ihm liegt, aber auch auf der gesamten Mannschaft. Und man muss halt dazu sehen, der THW hatte jetzt schon in dieser kurzen Phase der Saison auch schon einige Möglichkeiten, Titel einzufahren. Das waren Vereinsweltmeisterschaft. Das war, ja, das ist aber vom Renommee und Prestige schon nicht ganz ohne, da im Finale. Ah ja, also das schreibt sich schon, natürlich ist es nicht zu vergleichen mit Champions League und Meisterschaft, aber es ist trotzdem ein Titel und vom Renommee hat da schon auch gerade ein Trainer, der ja dann neu einsteigt, ein Interesse in ein Finale, möchtest du immer gewinnen.
Also wenn ich Trainer wäre, würde meine Mannschaft da nicht spielen. Egal, was für einen Titel man vorher holt, weil man hat es ja in Berlin zum Beispiel gesehen letztes Jahr. Die sind ja mit einer verletzten Misere aus diesem Super Globe gekommen, die denen eigentlich die komplette Saison kaputt gemacht hat. Und ich glaube, dass das die paar Kröten nicht wert ist. Aber es ist halt meine
Meinung. Nein, also die, um Gottes Willen, also die Diskussion kann man sofort aufmachen, keine Frage. Also das sollte man immer hinterfragen, was notwendig ist. Natürlich gebe ich dir recht, auf der einen Seite winkt Geld, keine Frage. Aber ist es das wert, um entsprechend ein, zwei Leistungsträger dafür zu verlieren? Von daher, der Supercup, wir nehmen das mal alles weg. Wir sehen den THW auf jeden Fall wieder gestärkt, also in Westprem auch deutlich gewonnen. Ja. Von daher ein klarer Aufwärtstrend auch beim THW Kiel zu sehen. Und wir wünschen dem THW, aber auch Flensburg, dass sie in der Champions League so weit wie möglich kommen. Hoffen natürlich, dass wir wieder eine deutsche Mannschaft im Final Four sehen, weil da waren die letzten Jahre ja doch eher auch ein bisschen mau.
Wäre wirklich, also kommen wir auch bestimmt später nochmal zu dem Thema Final Four und Champions League. Der SC Magdeburg ist so ein Thema, wo ich mit dir auch kurz drüber sprechen möchte, wo wir gerade bei deinem Ex-Club sind. Mhm. Seit Jahren wird der SCM in den erweiterten Kreis der Titelfavoriten mit reingenommen. Mhm. Es war jetzt so, sie konnten das bisher noch nicht so richtig bestätigen. Ich meine, klar, auch aus Löwensicht ist das natürlich hoch hergeholt, wenn man halt jetzt zum ersten Mal hinter Magdeburg stand dieses Jahr. Letztes Jahr. Wie siehst du die Entwicklung unter Bennett Wiegert?
Also ich denke, dass er eine sehr gute Arbeit macht. Ich glaube, dass er das hohe Sachverstand mit einer guten Kommunikation hier zusammenkommt. Also ich kann natürlich nur das beurteilen, was ich in den Spielen, in den Auszeiten sehe. Und da versucht er schon sehr viel mit den Spielern zu reden, entsprechend auf jeden einzuwirken. Ich glaube, das ist das, wo er die Spieler erreicht und was ihn entsprechend auch stark macht. Es sind wirklich Nuancen, die ausschlaggebend sind, ob du am Ende in einer starken Handball-Bundesliga ganz oben stehst. Ja, es hängt davon ab, wie ist die Konkurrenz. Ich sage jetzt einfach mal, der THW Kiel hat in den letzten Jahren vielleicht auch aufgrund von Verletzungsproblemen, dass manche Spieler vielleicht nicht mehr am absoluten Leistungslimit sind, dass sie vielleicht auch nicht mehr immer in jedem Bereich die absoluten Weltstars, wie vielleicht noch vor 10 Jahren bekommen haben, sondern weil international andere Vereine auch wirtschaftlich andere Möglichkeiten haben. Und das ist für so einen Verein natürlich dann nicht ganz einfach. Und der SC Magdeburg hat eine sehr, sehr gute, eine sehr ausgeglichene Mannschaft. Aber es fehlen einfach ein paar Prozentpunkte, um die Konstanz dann zum Beispiel auswärts mal in Mannheim zu gewinnen, in Kiel, in Flensburg zu gewinnen, die Stabilität. Und wir haben ja gesehen, die letzten Meister haben dann oftmals nur 4 oder 6 Minuspunkte gehabt. Und dann ist halt ein Ausrutscher schon zu viel. Und in den Jahren, als die Löwen Meister geworden sind, haben sie einfach eine perfekte Saison hingelegt. Ja. Und sie haben dann einfach nicht nur einen Spieler gehabt, sondern ich sag mal einen überwiegenden Anteil des Kaders, die am absoluten Leistungslimit gespielt haben. Also prädestiniert ist ja dafür eigentlich Andi Schmid, der das komplette, zumindest das Angriffsspiel, lenkt und leitet. Und das, ich sag mal, nicht nur in einem Spitzenlevel, sondern auf absolutem Weltklasse-Niveau. Und das halt über fast eine ganze Saison. Und das ist notwendig, um am Ende Meister zu werden. Und das ist den Magdeburgern halt in den letzten Jahren nicht gelungen. Sie haben Phasen, wo sie wirklich außergewöhnlich guten Handball spielen, haben aber dann wieder zu viel Leistungseinbrüche, wo Leistungsträger dann nicht an ihr Leistungslimit kommen. Und das kannst du dir in der Handball-Bundesliga nicht erlauben.
Jetzt mal folgende Situation. Wir träumen mal. Nein, das heißt, wir träumen nicht. Ich stelle dich jetzt mal in so einen Raum und folgende Situation. Es ist der letzte Spieltag, 34. Spieltag, die Liqui-Moly-Handball-Bundesliga. Da muss ich noch ein bisschen umgewöhnen, zugegeben. Du sitzt, sagen wir mal, in dem Studio Sky und parallel läuft die Meisterentscheidung, sagen wir jetzt mal, zwischen Kiel, den Löwen und Magdeburg. So ein Zufall.
Ich merke schon, worauf es hinausläuft. Ist klar.
So ein Zufall. Wem drückst du da am Ende die Daumen?
Also in dem Fall würde ich wirklich sagen, weil der letzte große Titel, also sprich deutsche Meisterschaft, am längsten zurückliegt, würde ich im Moment den Magdeburgern die Daumen drücken.
Als gebürtiger Magdeburger lasse ich das selbstverständlich durchgehen. Aber sind denn die Löwen für dich ein Titelkandidat?
Ja, ganz klar. Also entscheidend ist, was ich vorhin angesprochen habe, dass du auch schon zu Saisonbeginn, wo du vielleicht noch nicht so eingespielt bist, nicht viele Punkte liegen lässt. So, und da ist es bei den Löwen bisher so, dass sie jetzt keine Punkte aus meiner Sicht haben liegen lassen, die notwendig wären. Ich sage jetzt mal, es sind dann diese Schlüsselspiele wie in Wetzlar zum Beispiel, ja, oder Melsung, obwohl Melsung mittlerweile ja auch, also, zu, ja, einem, auch, zu einem Favoritenkreis gehört, aber da fehlt auch noch ein bisschen die Stabilität. Also diese Punkte musst du mitnehmen. Das ist nicht unbedingt, gewinnst du die Meisterschaft mit einem Sieg in Flensburg oder gegen die direkte Konkurrenz, sondern du musst eigentlich deine Hausaufgaben machen. Also die Mannschaften, die im Endeffekt unter den Meisterkandidaten stehen, diese Spiele musst du gewinnen. Und wenn du das machst, dann bist du gut dabei.
Wie gesagt, diese Aufzeichnung ist vor dem Melsungen-Spiel. Das heißt, wir wissen noch nicht, ob die Löwen in Melsungen Punkte liegen lassen. Wobei ich es auch so sehe wie du. Also in Melsungen gewinnt man nicht einfach so. Ich glaube, dass, wenn man auf die Statistik guckt, glaube ich, haben wir auch in den letzten Jahren in Melsungen sehr oft die Auswärtsspiele verloren, weil da einfach auch einfach schwierig ist.
Ja, ist einfach interessant zu sehen, wenn du mal die Statistik gegen Magdeburg siehst, egal ob in Magdeburg oder hier zu Hause, die ist wohl fehlerfrei in den letzten Jahren, keine Ahnung.
Eins haben wir verloren. Aus den letzten 17 Bundesligaspielen haben wir ein Spiel gegen
Wahnsinn.
Magdeburg verloren.
Wahnsinn.
Ich hätte es auch nicht gedacht.
Ja.
Das Gefühl ist ein ganz anderes.
Ja, aber daran siehst du mal, dass du wirklich auch Mannschaften hast, die dir einfach liegen,
ja,
und Mannschaften, die dir nicht liegen. Also bei den Melsungen hätte ich jetzt gesagt, dass ich sag mal, die Emotionalität der beiden Müller-Brüder, die sehr viel Spaß hatten, gegen die Rhein-Neckar-Löwen zu spielen, da vielleicht so ein Teil ausschlaggebend waren.
Sie haben ja nie lange gegen die Löwen gespielt. Also einer ist ja immer nach 40 Minuten runtergeflogen eigentlich mit der roten Karte.
Ja gut, wenn der Beginn des Spiels schon so losgeht, dass man sich mehr oder weniger Auge in Auge steht, ich meine, dann bleibt das nicht aus. Die beiden sind jetzt nicht mehr da, von daher ist mal interessant zu sehen.
Also speziell Michi Müller hat sich nie für 60 Minuten warm gegen die Löwen. Grüße an dieser Stelle mal. Ich weiß ja nicht genau, ob der uns auch zuhört. Wir verstehen uns ganz gut, deswegen, der kann das ab.
Ja, ich glaube, beide wissen, wie sie zu der Sache stehen. Ja,
definitiv. Aber es ist auch interessant, wie sie jetzt, haben sie schon gegeneinander gespielt? Das würde ich mir tatsächlich mal angucken, wie die gegeneinander spielen.
Ja, ich habe es noch nicht erlebt. Sie spielen ja auch beide, also einer, der Philipp auf Rückraum links, der Michi Müller auf Rückraum rechts. Also sie würden auch halt direkt gegeneinander spielen. Ich vermute mal, einer von den beiden lässt sich auswechseln.
So ein bisschen wie die Klitschko-Brüder, die nie gegeneinander gekämpft haben. Ja. Aber die haben ja schon mal gegeneinander gespielt. Ist ja nicht so, als wäre das neu für sie, dass sie in verschiedenen Teams spielen. Aber ich kenne es halt noch nicht. Also ich habe die Situation noch nicht erlebt, dass die beiden gegeneinander spielen. Was macht denn die Löwen deiner Meinung nach stark? Also du hast ja jetzt auch gerade immer mal wieder Andi Schmid ins Spiel gebracht, aber wir haben ja auch festgestellt, wenn der Fokus zu arg auf Andi liegt, ist es für uns auch problematisch.
Ja. Also die Stärke von den Löwen, ich nehme da jetzt erstmal im ersten Zuge nur das Angriffsspiel, du kannst nicht einen Spieler rausnehmen. Sie sind von allen Positionen sehr gefährlich, haben eine sehr gute bewegliche Abwehr mit zwei außergewöhnlich starken Torhütern. Das heißt, leichte Tore über abgefangene Bälle, Gegenstöße der beiden Torhüter mit natürlich zwei schnellen Außen, die auch schnell orientiert sind, nach vorne zu laufen. Also wenn der Rückraum ausholt, dann sind die beiden auch schon relativ schnell vorne. Gut, über Uwe braucht man nicht viele Worte verlieren. Außergewöhnliches Talent, was das Wurfverhalten angeht. Patrick Grötzky mit mittlerweile einfach vielen Jahren Handballerfahrung, die er damit einbringt. Also diese Qualität ist außergewöhnlich. Die Achse Andi Schmid, Kohlbacher, also das ist, wenn du es immer wieder siehst, ist es nicht zu verteidigen. Ja? Also alle wissen es, aber die beiden kriegen es immer wieder hin. Jetzt zuletzt wieder gegen Magdeburg, irgendwie so ein No-Look-Pass. Also der Abwehrspieler weiß es mit Sicherheit. Aber ein Moment unaufmerksam und der Ball landet trotzdem da. Also die Flexibilität, mit denen die Löwen einfach jede gegnerische Mannschaft angreifen können und die Variabilität, ich glaube, das ist einfach der Schlüssel der Löwen, indem sie die Möglichkeit haben, jede Abwehrvariante auszuspielen.
Das ist halt auch viel Andi Schmid, ohne die Leistung von Jannik Kohlbacher zu schmälern, der für mich offensiv der beste Kreisläufer in Deutschland ist, weil er einfach im Abschluss brutal stark ist. Aber dieses Spiel mit dem Kreis hat Andi Schmid ja mit Beate Mürhol schon bis zum Erbrechen zelebriert. Mit Hendrik Pekeler hat das überragend funktioniert. Auch mit Raphael Baena damals. Ja. Und jetzt halt mit Yannick Kohlbacher findet das Ganze in meinen Augen sogar nochmal eine Steigerung, weil Kohlbacher halt einfach super variabel im Abschluss ist. Wo siehst du denn noch Schwächen bei den Rhein-Neckar-Löwen?
Also dafür habe ich jetzt einfach zu wenig Spiele gesehen von den Löwen, um da detailliert Schwächen auszumachen. Es kann gut sein, dass die beiden Neuverpflichtungen mit Lagarde und ich kann den anderen Namen nicht perfekt aussprechen.
Kekelöcke.
Sehr gut. dass man die noch mehr integriert, dass ein Alexander Pettersson, der, ich sag mal, verletzungsanfällig ist, er ein ganz wichtiger Spieler aus meiner Sicht, weil er ist wie so eine Wand. Also gegen den kannst du gegenrennen, der läuft einfach immer weiter. Also in der Komplexität, dass wenn jemand vielleicht, also auch dieses Tempospiel hochzuhalten, brauchst du auf den Positionen jeweils eine doppelt gute Besetzung. Steffen Veit entsprechend weiter in das Spiel mit einzubauen. Also da haben die Löwen einfach viele Optionen. Und wenn sie die noch weiter ausbauen und alle Spieler entsprechend reinbringen und sie im Endeffekt auch das Selbstbewusstsein haben, was notwendig ist, ich denke mal, dass gerade Steffen Veit ja einer ist, der dann über das Selbstbewusstsein, was er braucht, seine Leistung dann auch abrufen kann. Wenn das dem Trainer gelingt und der Mannschaft, also dann sind die Löwen ganz klar ein absoluter Meisterkandidat.
Besonders genau schaust du ja wahrscheinlich auf die Torhüter auch ein bisschen. Was ist deine Meinung zu unserem Duo Appelgren-Palicka?
Eine sehr gute Mischung, weil der eine Appelgren ist ein sehr ruhiger Typ, aber du siehst bei beiden die klassische skandinavische Schule. Sehr variabel und flexibel, beweglich, kommen über ihre Physis entsprechend zu ihrem Spiel. Palicka, sehr emotionaler Torwart und ich glaube, dass sie aufgrund dessen, dass sie leicht unterschiedlichen Stil haben, sich sehr gut ergänzen. Und das ist notwendig, um im Spitzenhandball erfolgreich zu sein. Von daher funktionieren sie absolut als Team. Mhm. Das halte ich immer gerade auf der
Torwartposition. Also für dich wäre auch das beste Team, also das Team, was zusammenarbeitet, weil die verbringen 350 Tage im Jahr miteinander, weil sie an der Nationalmannschaft auch sich Zimmer teilen, zusammenspielen und Co.
Also es wirkt sehr harmonisch. Also jetzt rein von den Leistungen her hätte ich gesagt, dass Flensburg auch ein sehr gutes Team hat, die sich leistungsmäßig ergänzen. Aber dadurch, dass sie beide auch gleiche Nationen, sich von der Nationalmannschaft kennen und, funktioniert da höchstwahrscheinlich noch mehr blind. Und ich vermute auch, dass rein was die Hierarchie und jeder weiß, wo seine Rolle ist, das sind ja Dinge, die nicht immer angesprochen, ausgesprochen werden, die im Endeffekt still zwischen einem funktionieren und da wirken die beiden sehr harmonisch. Also das ist natürlich ein weiterer Pluspunkt für die beiden.
Hattest du das auch in deiner Karriere, weil wir haben ja in der Schnellfragerunde gefragt, uneingeschränkter Star oder Teamplayer? Hast du Teamplayer gesagt. Hattest du auch in deiner Zeit jemanden, mit dem du so gut harmoniert hast?
Also ich habe zu meinen Torwartkollegen immer ein gutes Verhältnis gepflegt, dass ob auf Vereins- oder Nationalmannschaftsebene. Und ich glaube, dass uns das auch bei den Löwen sehr, sehr gut gelungen ist. Also ich habe ein sehr gutes Verhältnis gehabt zu Slavomir Schmal, der ein außergewöhnlich guter Handballer war, der ein außergewöhnlich sympathischer Mensch auch war. Ich meine, das sind ja zwei Dinge. Einmal, dass jemand sportlich gut ist, aber dass man auch mit dem so privat funktionieren kann. Und ich glaube, die gegenseitige Wertschätzung war da sehr, sehr groß. Auch wenn wir uns heute zum Teil noch sehen, freuen wir uns, wenn wir uns sehen und tauschen uns aus über die aktuellen Situationen. Von daher kann ich das nur als Voraussetzung sehen. Der Vorteil natürlich im Handball, dass du die Torhüter regelmäßig wechseln kannst im Vergleich zum Fußball. Da gibt es oft eine klare Nummer 1. Deswegen kann ich sowas immer nur empfehlen. Es gab natürlich Situationen auch in meiner Karriere, wo ich das gerne genutzt habe, wo es dann auch gut war, wo du dann deine Rolle kennst. Mhm. Ja, ich nehme jetzt mal vielleicht die Nationalmannschaft dort als Beispiel, wo natürlich in meinen Anfangsjahren nicht glücklich war, dass ich dabei sein konnte, Torhüter wie Andreas Thiel, Jan Holpert vor mir gehabt habe. Und dann kam einfach meine Zeit, wo ich dann auch mehr Spielanteile vom Bundestrainer entsprechend bekommen habe, die ich dann auch entsprechend genossen habe, die aber auch notwendig sind, um Leistungen zu bringen und abrufen zu können. Und ich habe natürlich diese Zeit entsprechend auch genossen, wo du wusstest, dass du einen gewissen Bonus auf dieser Position hast.
Slawomir Szmal ist ja jetzt in der polnischen Nationalmannschaft und ich glaube auch bei Vivek Jelce jetzt so ein bisschen als Torwarttrainer unterwegs. Ja. Könntest du dir das auch vorstellen, jetzt beispielsweise wie er als Torwarttrainer bei einem Club wieder so ins Tagesgeschäft des Handballs einzusteigen?
Also man muss es natürlich als ganzheitlich sehen. Es macht relativ wenig Sinn, sowas aus meiner Sicht punktuell zu machen, weil der Torwart anders trainieren muss, als es der Feldspieler machen muss. So, das fängt bei der Erwärmung an, das geht über natürlich spezielles Torwarttraining, das geht über Athletik und Krafttraining hinaus. Deswegen macht sowas absolut Sinn, ganzheitlich zu sehen. Das würde wirklich bedeuten, dass man jemanden Vollzeit betreut. Sowas kann ich mir auf jeden Fall vorstellen, weil da ist, glaube ich, der Bedarf da. Das Bewusstsein ist heute da, dass der Torwart natürlich eine extrem wichtige Position einnimmt und eine wichtige Rolle spielt für den Erfolg einer Mannschaft. Und dass er dann auch individueller betreut werden muss. Weil es macht wenig Sinn zu sagen, ich sag mal, ein Feldspieler muss natürlich Kilometer machen, der muss laufen und. Und für einen Torwart kannst du dir vorstellen, wenn du jetzt einfach Kilometer rennst, ist von der Ansteuerung der Muskulatur was ganz anderes, wenn du jetzt, 10 Tage, 2 Wochen nur laufen warst und jetzt sollst du ins Tor gehen und motorisch dich auf den Ball konzentrieren. Deswegen würde ich das auf jeden Fall individualisieren und würde es in der Form bejahen, dass ich mir sowas, wenn die Bedingungen entsprechend Voraussetzungen sind, in dem Bereich zu arbeiten.
Aber wundert es dich ein bisschen, beim Fußball zum Beispiel ist es ja gang und gäbe. Bis zur dritten Liga runter hat jeder Verein einen Torwarttrainer. Das ist im Handball nicht der Fall.
Ich vermute, dass es etwas mit den Finanzen zu tun hat, dass der Fußball oftmals finanziell stärker ist und deswegen auch die Bereitschaft, so eine Funktion entsprechend auch anders zu honorieren, als es im Handball der Fall ist. Es gibt ja einige Ausnahmen, also soweit ich weiß, die Löwen arbeiten punktuell mit einem Torwarttrainer. In Magdeburg ist es so, dass jemand wie Thomas Svensson, der auch als Co-Trainer fungiert, jemand da ist, der zumindest über einen großen Zeitraum die Torhüter betreut. Aber vielleicht bei einem Gros der Bundesligisten man das Budget halt, ich sag mal, dann, ja, doch eher in andere Bereiche den Fokus legt, als zu sagen, ja, wir stellen jemanden hauptamtlich für so eine Position ab. Also da ist, glaube ich, noch ein bisschen Bewusstsein und Erkennen, dass diese Position einfach, ja, Grundlage ist für Erfolg. Und ich habe es ja selber gespürt in meiner Karriere. Ich habe also auch kein gezieltes Torwarttraining bekommen bei der Nationalmannschaft, dann punktuell, aber auf Vereinsebene eher nicht. Und hatte einen Trainer, der simple Sachen mit mir gemacht hat. Also ich sage jetzt mal, Pfosten anschlagen, Rolle vorwärts und. Aber alleine nur diese einmal in der Woche eine Stunde nur gezieltes Training nur für mich, hat mich in den jungen Jahren schon deutlich nach vorne gebracht. So, und wenn wir da jetzt noch Athletik, Krafttraining und gezieltes Stellungsspiel und an der Technik arbeiten noch mit einbringt, dann kann es gar nicht anders sein, dass sich jeder Torwart entsprechend entwickelt. Kommen natürlich noch mentale Dinge dazu. Also es ist ja doch sehr umfangreich, was notwendig ist, um erfolgreich zu sein. Von daher muss da, glaube ich, noch ein bisschen mehr Bewusstsein bei den Verantwortlichen stattfinden, dass man auch bereit ist, entsprechendes Budget dafür zur Verfügung zu stellen.
Jetzt haben wir schon relativ viel auch schon über dich gesprochen. Dann kommen wir jetzt zur nächsten Kategorie. Dann machen wir das nämlich noch mehr.
Löwen hautnah.
Hier lernen wir den Menschen Henning Fritz ein bisschen näher kennen. Wenn dich heute jemand fragt, der dich jetzt nicht kennt und sagt, was machst du eigentlich heute so nach der Karriere? Was erzählst du dem?
Also ich habe einmal vorhin angedeutet, dass ich für Sky aktiv bin, um vielleicht überwiegend aus der Torhüter-Sicht die Spiele dann auch bewerten zu können. Ansonsten gibt es Projekte, die ich während meiner Handballkarriere, aber auch jetzt gerade danach in den Jahren weiterentwickle. Und die nehmen gut Zeit ein und die haben auf der einen Seite einen stark inhaltlichen Aspekt, aber auch einen sozialen Aspekt, weil ich den auch immer für wichtig erachte. Es sind natürlich auch Sachen, dass ich jetzt bei vielen Themen nicht unbedingt gleich auf das nächstbeste gesprungen bin, sondern ich gesagt habe, okay, mir sind die Inhalte wichtig, das braucht natürlich Zeit, das geht nicht von heute auf morgen. Und die entwickeln sich gut, haben aber noch Potenzial, sich auch weiterzuentwickeln.
Richtet sich dann dein Leben nach wie vor noch sehr nach Handball? Wie viele Prozente sind das ungefähr, die du dich noch mit dem Handball beschäftigst?
Also das ist relativ gering, wie gesagt, die Aufgaben für Sky, die ich in Anspruch nehme. Natürlich parallel dazu mir viele Spiele anzugucken. Aber der Handball hat natürlich mit Abstand nicht mehr diesen Stellenwert wie zu meiner aktiven Zeit. Das ist ganz klar.
Aber würdest du das gerne nochmal ausbauen wollen? Also gerade dieses Expertendasein? Würdest du da sagen, naja, also da würde ich eigentlich mehr in die Richtung gehen wollen?
Also es ist nicht so, dass ich das im Moment forciere. Wenn die Möglichkeit sich ergibt, bin ich dafür natürlich offen. Das ist klar, weil mich natürlich der Handballsport, der hat mir, ja, das war die Grundlage. Ich sag mal, ich habe mein Hobby zum Beruf machen können und habe dem Handball sehr, sehr viel zu verdanken. Von daher, mich in diesem Bereich zu engagieren, kann ich mir natürlich vorstellen. Das ist jetzt aber nicht meine Hauptmotivation, mich in dem Bereich zu, das würde ich machen, wenn im Endeffekt die Anfrage käme. Ansonsten sind es eher die Projekte, die mich motivieren, weil, wie gesagt, die haben eher auch einen sozialen Ansatz. Und ich bin auf der einen Seite dankbar, dass ich mein Hobby zum Beruf machen konnte, also eine Leidenschaft leben konnte, damit auch meinen Lebensunterhalt finanzieren konnte. Und mein Wunsch wäre eigentlich auch vielen, gerade Kindern, das zu ermöglichen, dass sie auf der einen Seite ihr Talent erstmal erkennen, das Talent man entsprechend ausbauen kann und somit sie auch ihrer Leidenschaft irgendwo nachgehen können. Ja, und das halte ich für eine tolle und für eine erstrebenswerte Situation. Und da gibt es, wie gesagt, ein, zwei Projekte, die ich unterstütze, um Kindern das zu ermöglichen.
Welche sind das zum Beispiel?
Also ich bin beteiligt an einem Unternehmen, das nennt sich Neuronavi. Da geht es um frequenzmodulierte Musik, die im Endeffekt das System unterstützt. Also wir haben ja heute einfach eine Überlastung des Systems durch natürlich Medienkonsum, alles, was auf uns einströmt. Und das zeigt sich bei Kindern dann zum Teil, dass sie dann überfordert sind mit einigen Situationen. Und mit dieser Musik haben wir die Möglichkeit, die Kinder im Endeffekt so zu dämpfen, dass es ihnen gelingt, wieder, ich sag mal, Schulstoff besser aufzunehmen, dass sie ja mehr bei sich sind, mehr zur Ruhe kommen. Also alle Dinge, die ihnen die Möglichkeit geben, Dinge zu erkennen und wachsamer zu sein, sie dabei zu unterstützen, was ja sonst einfach für ein junges Kind, für einen Jugendlichen gar nicht möglich ist. Und sie hier eine ganz einfache Möglichkeit haben, über Musik, die individualisiert werden kann, also im Endeffekt auch vielleicht sogar ihre eigene Playliste, die man entsprechend bearbeiten kann, um ihnen eine Möglichkeit zu geben, sie zu beruhigen.
Das war jetzt das eine Projekt. Wie viele Projekte sind das noch? Oder wo?
Ja, ein anderes Projekt ist, bin ich involviert in eine Sportplattform, wo es darum geht, für Vereine und Verbände sich entsprechend zu committen. Es gibt in dem Bereich viele einzelne Anbieter, die gute Produkte haben. Aber wir haben ja eins integriert, alles in einem. Also das ist wie eine Art Facebook eine Plattform, wo sich Trainer ein Training zusammenstellen können, wo ein Verein sich verwalten kann und. Da gibt es schon einzelne Plattformen, aber hier ist alles integriert in einem. Und ich glaube, dass das in der heutigen Zeit, wo wir alle so mit sozialen Medien, mit elektrischen Instrumenten arbeiten, eine gute Sache, wenn ich nicht von A wieder rausgehen muss, um nach B zu kommen und, sondern dass alles integriert in einem ist. Ich glaube, das ist eine gute Möglichkeit, einfach dann auch Zeit zu sparen und relativ leicht zu kommunizieren, Dinge zu verwalten, halte ich für ein gutes Instrument und deswegen engagiere ich mich in dem Bereich.
Wie ist das bei dir mit Social Media? Also wir hatten hier vorher kurz das Thema, als wir die Videos für Instagram aufgezeichnet haben, wo man ja diesen klassischen Hochwisch-Modus macht, damit man das hören kann. Du hast mir übrigens nicht geantwortet. Ich habe dich gefragt, ob du bei Instagram bist.
Ja, also ich bin noch in einem Alter, wo ich eher so oldschool bin und mich ein bisschen auf Facebook bewege. Ein Instagram-Account habe ich jetzt selber nicht. Also mit den Kollegen, mit denen ich zusammenarbeite, die betreuen das ein bisschen. Ich möchte das ein bisschen ausbauen. Aber du merkst schon, wie ich um dieses Thema ein bisschen erzähle. Okay. Das ist jetzt nicht meine große Leidenschaft. Ich weiß, dass es notwendig ist heutzutage, um natürlich einfach Informationen zu transportieren. Aber ich habe das noch nicht so verinnerlicht, dass ich sag mal, jeden Moment entsprechend Filme aufnehme, um ihn sofort hochzuladen und. Es ist die heutige Zeit, wo sowas höchstwahrscheinlich notwendig ist. Aber ich habe das noch nicht so verinnerlicht, dass ich das 24 Stunden am Tag lebe.
Weil kurz im Hintergrund, wir sitzen im Jugendaufenthaltsraum des Internats der Rhein-Neckar-Löwen in Kronau. Und neben dir steht ein Billardtisch und ein Tischkicker. Glaubst du, dass in der heutigen Zeit von vielleicht auch Jugendhandballern, um mal bei diesem Beispiel zu bleiben, die vielleicht eher Staub fangen, weil sie den ganzen Tag nur noch auf Social Media rumhängen?
Also ich gucke mir das gerade an. Also der Tisch sieht so aus, als wenn er benutzt wird, aber ist die Frage, vielleicht kam ja auch gebraucht schon hier rein, das weiß ich nicht. Ist echt zu hinterfragen, ne? Weil die Jugend, ich sehe das ja bei meinen Mädels, die auch im Teenie-Alter sind, also das Telefon ist schon echt heftig, ne? Weil die sitzen extrem viel davor, weil natürlich auch am Ende gibt es kein Ende. Ne? Also du kannst jetzt nicht sagen, pass auf, ich sitze jetzt eine Stunde, dann habe ich das abgearbeitet in dem Fall, sondern es sind ja endlos Informationen. Das heißt, sie könnten im Endeffekt 5, 6 unendlich Stunden vor dem Ding sitzen. Und das ist echt eine Sache, auf die man achten muss. Von daher halte ich sowas wie so einen Aufenthaltsraum, wo man dann als Gruppe zusammen ist und dann auch, ich sag mal, eine gewisse Ruhe und Freizeit, die sie haben sollen, um dann auch zu regenerieren, sinnvoller ist als nur dieses Telefon. Weil natürlich wissen wir alle, was das bedeutet, was diese Informationsflut auch für uns bedeutet. Aber da weiß ich auch, da rede ich halt mittlerweile halt wie ein Alter. wenn ich das meinen Kindern erzähle, sagen die, ja, ich weiß. Ja. Und sagen, lass den Alten reden. Ich meine natürlich, ich kenne es ja selber von mir, du willst von den Alten dir nichts sagen lassen und machst dein eigenes Ding. Und das ist halt ein schmaler Grat, auf dem du dich bewegst, um die Kinder doch irgendwo zu sensibilisieren, auf der anderen Seite ihnen aber auch Möglichkeiten zu geben, wie sowas hier zum Beispiel Billard oder Tischfußball, dass sie sich mit Dingen auseinandersetzen, ja, wo sie dann mit dem Partner auch direkt...
Die greifbar sind.
Die greifbar sind, wo man sagt, Mensch, man steht jetzt hier in einem Wettbewerb in spielerischer Form und halt nicht vor dieser Mattscheibe, wo man jetzt wischt und so weiter und so fort. Gehört dazu in der heutigen Zeit, aber man muss es wirklich zeitlich begrenzen und das ist die große Herausforderung.
Ich glaube, man kann sagen, du hast den Großteil deiner Karriere zu einer Zeit verbracht, wo es Social Media noch nicht gab, nicht in der Form wie heute. Würdest du sagen, dass du das auch vielleicht ein bisschen genossen hast? Weil heute ist es ja so, du kannst ja nicht einen Ball mehr neben das Tor werfen, ohne dass sich nicht tausende Leute darüber bei Facebook aufregen.
Also ich bin froh darüber, dass es damals noch nicht so stark war, weil das ist natürlich egal in welchem Bereich, ob dass jede Aktion beobachtet wird, auf dem Feld und neben dem Feld. Es ist auf der einen Seite Fluch und Segen. Ja? Klar, heute eine gute Möglichkeit, um entsprechend Ideen und auch Dinge, mit denen man sich auseinandersetzt, vielleicht zu kommunizieren. Auf der anderen Seite aber die ständige, nicht Kontrolle, aber die ständige Verfügbarkeit oder ständig bist du irgendwo und einer hält das Telefon vor dir und kann dich aufnehmen. Das ist natürlich auch eine gewisse Geisel und Verantwortung, die man irgendwo hat. Und das finde ich keine einfache Situation. Und dieses immer so kontrolliert zu sein und darauf zu achten, wie du dich vielleicht gerade, wenn du dich in der Öffentlichkeit bewegst, dann benimmst. Ich meine nicht, dass ich da jetzt ein Typ bin und war, der damit jetzt große Probleme hat. Ich bin ja schon eher jemand, der da, ich sag's einfach mal so, sich im Griff hat und jetzt keine großen Ausschläge in die eine oder andere Richtung hat. Aber nichtsdestotrotz will man das trotzdem nicht immer haben, dass man in jedem Moment aufgenommen werden kann.
Das heißt, du könntest es ja eigentlich auch nicht vorstellen. Also jetzt, ich nenne jetzt mal Beispiel Stefan Kretschmer, der sich dem ja auch nach seiner Karriere heute noch bewusst aussetzt. Der ja heute noch sagt, ich bin da so aktiv, der sich ja auch hier und da mal den einen oder anderen Shitstorm teils gerechtfertigt, teils nicht gerechtfertigt abholt. Das heißt, du könntest dir nicht vorstellen, dir diesen Stress jetzt nach deiner Karriere noch zu geben. Weil als Spieler kann man ja wenig dagegen machen eigentlich. Aber so nach der Karriere... Könntest du es dir jetzt nicht vorstellen?
Naja, die Frage ist ja, in welchem Bereich bewegst du dich? Kretsche ist natürlich jemand, der also die Medien ja frühzeitig erkannt hat und sie auch für sich genutzt hat und sich auch frühzeitig schon gut vermarktet hat. Es ist ja die Frage, in welche Richtung möchtest du gehen? Ich bin natürlich nicht der Typ und hätte jetzt auch nicht das Interesse, so zu polarisieren, wie es der Kretsche gemacht hat, sondern vielleicht einfach Themen zu finden, die ich vorhin zum Beispiel angesprochen habe, andere bei ihren Sachen der Entwicklung zu unterstützen, da kann man die Medien natürlich auch sehr gut nutzen, um einfach Ideen zu transportieren. Von daher, wie ich es vorhin gesagt habe, es ist ein gutes Medium, um Ideen zu transportieren. Und die Kunst wäre es jetzt, ja, entweder eine eigene Marke aufzubauen, um entsprechend die Ideen und die Leute zu erreichen, um ihnen dann ja, so ein gutes Produkt dann auch zukommen zu lassen. Ja, also ich bin jetzt nicht der Typ, der extrem polarisieren möchte, sondern eher versucht, diese Medien zu nutzen, um gute Ideen zu transportieren.
Nicht vergessen, abonniert unseren Podcast und bekommt automatisch immer die aktuelle Folge geliefert.
Kommen wir zu einem anderen Thema. Wie bist du eigentlich zum Handball gekommen?
Das ist schon so lange her, ich kann mich nicht dran erinnern. durch einen Schulfreund. Also ich hätte es jetzt als fast klassisch gesagt. Durch einen Schulfreund gab es eine Schul-AG, die sagt, komm mal mit. Und es waren wirklich nur wenige, also wir waren glaube ich zu fünft. Und das war das erste Mal, dieses Zusammentreffen. Und ja, wie das dann ist, der Trainer fragt natürlich an, wer geht ins Tor? Betreten Stille. Und ich wollte diese Stille lösen, habe gesagt, komm, ich stelle mich ins Tor, kein Problem.
So zufällig eigentlich?
Ja, es war wirklich so. Also ich bin, bis dahin habe ich dann eher Fußball gespielt, hinterm Haus, auf der Wiese. Ja, und habe dann da versucht, mein Talent zu erkennen. Also der Ehrgeiz war da schon erkennbar. Habe dann aber relativ schnell und auch später hat sich eher meine Qualität in der Defensive ausgebaut. Und über diese AG bin ich dann zu einem Handballcamp gekommen, was so gute Woche ging. Und nach dem Handballcamp hat dann der Trainer eine kurze Einschätzung zu jedem Spieler gegeben. Und als er bei mir war, hat er gesagt, und aus dir mache ich meinen Nationaltorhüter. Jetzt musst du dir vorstellen, da war ich 10. Und im DDR-Handball war natürlich die Nationalmannschaft extremst, ja. Oder der Spitzensport war ganz, ganz hoch angesetzt. Und für mich war das natürlich, also wie konnte der mir sowas sagen? Dann noch in Magdeburg war ja die große Torwartlegende Wieland Schmidt. Ich ihn als mein Vorbild gehabt, ich hatte dann ein Poster über dem Bett von Wieland Schmidt. Und ich sollte jetzt annähernd gleichgestellt werden mit ihm, war natürlich für mich als 10-Jähriger ja, überhaupt nicht dran zu denken. Und ja, und dann ging das in kleinen Schritten voran über Trainingszentren, viermal die Woche bis hin mit 14 dann zur Sportschule delegiert zu werden, was ja ein Riesenprivileg war in der DDR zur Sportschule. Es gab 5 Clubs im Osten und Magdeburg war einer von denen. Und da begann dann ja, die Karriere Richtung Leistungssport sich zu entwickeln. Dann kam natürlich die Wende auch für mich zur besten Zeit, dass viele Torhüter, die vor mir entsprechend in dieser Rangordnung waren, dann Richtung Westen gegangen sind, um hochklassig zu spielen und um auch eine Berufsausbildung, Karriere zu machen. Und mit einmal war ich das nächste Talent, was sie in mir gesehen haben, auch was die Trainer gesehen haben. Man hat mich gebunden, vertraglich, und habe dann Spielanteile bekommen, bei der Bundesliga mittrainieren dürfen. Ja, und so nahm die Karriere seinen Lauf. Und von daher war das echt ja, gefühlt eine Bilderbuch-Karriere, die ich genießen durfte und bin dafür natürlich sehr dankbar.
Du hast dann, bis du 27 warst, beim SC Magdeburg gespielt.
Ja.
Hattest du davor schon mal die Überlegung zu sagen, ach komm, es gibt ja in der großen, weiten Handballwelt auch noch andere Vereine?
Also die Überlegung gab es bei mir eigentlich nicht. Also du musst es so sehen, erstmal wurde die Überlegung an mich nie bis dahin herangetragen. Ich habe bis dahin auch keinen Manager gehabt, der entsprechend mich vielleicht auch auf die Idee gebracht hätte. Ich musste halt dazu sagen, dass ich in Magdeburg eigentlich alles hatte. Ich war Kapitän, ich war Führungsspieler. Die Mannschaft hat sich entsprechend entwickelt. Wir haben Ende der 90er, hat es der damalige Manager geschafft, einfach wirtschaftliche Rahmenbedingungen zu schaffen, um Spitzenleute nach Magdeburg zu holen. Und damit wurden die Begehrlichkeiten natürlich intern größer. In meinem letzten Jahr haben wir dann um die Meisterschaft gespielt, die wir dann auch Gott sei Dank gewonnen haben. Also von daher war alles da, was eigentlich notwendig ist, um ein ja, erfülltes Sportlerleben erleben zu dürfen. Bin dann aber auch vor die Entscheidung gestellt worden, kam dann halt ein Spielerberater auf mich drauf zu, dass es einen Verein gäbe, der Interesse an meiner Person hätte. Aus dem Gespräch kam heraus, dass es der THW Kiel war. So, und jetzt war ich in einer Ausnahmesituation, das war kurz vor einem großen, vor einem Großevent. Ich war ganz alleine, musste die Entscheidung selber treffen, habe natürlich mich mit meiner heutigen Frau damals auseinandergesetzt, aber sie hat gesagt, du, die Entscheidung, die musst du selber treffen. Und da kann ich im Nachgang echt sagen, da habe ich geschwitzt, weil natürlich auf der einen Seite gebürtiger Magdeburger, Traum leben dürfen, Familie ist vor Ort und. Und jetzt diese große Entscheidung zu treffen, du gibst das alles auf und gehst in ein neues Abenteuer. Das war eine große Herausforderung. Ich bin heute dankbar, dass ich diese Entscheidung getroffen habe. Aus dem Grunde, weil sie mich, was meine Persönlichkeit angeht, einfach weiterentwickelt hat. Weil wenn du immer in dem gleichen Umfeld dich bewegst, weißt du, kannst du nicht erkennen, was wirklich notwendig ist und war, um diese persönliche Entwicklung dann auch einzugehen. Weil es ist ja doch irgendwo ein geschütztes, gewohntes Umfeld. Es ist das familiäre Umfeld. Das sportliche Umfeld schützt sich natürlich, weil du auf der einen Seite irgendwo eine Identifikationsfigur bist. Also du wirst nicht so schnell angegriffen. So, und in Kiel war es dann so, ja, dann warst du halt einer von vielen, bist geholt worden, weil sie gewisse Erwartungen an dich haben. Und das nahm dann seinen Lauf. Hab mich dann auch sehr gut entwickelt, was die Möglichkeiten anging in der Nationalmannschaft. Habe also in der Nationalmannschaft mehr Spielanteile bekommen. Habe Spieler gehabt wie einen Max Wieslander, Stefan Löfgren, Staffan Olsson, später dann Nikola Karabatic. Mit solchen Leuten, da entwickelst du dich dann natürlich auch, ne? Weil die andere Sichtweisen haben und. Und natürlich das Umfeld auch ein ganz anderes war, ja, mit dem Trainer Nokaseda Rusic, der sehr, sehr hohe Anforderungen an die Spieler hatte, was für mich in der Form dann nochmal ein weiterer Schritt war im Vergleich zum SC Magdeburg. Dieses absolute Erfolgsdenken, dem Erfolg alles unterzuordnen und. Das war echt ein weiterer Schritt, dem ich dann aber auch Tribut zahlen musste, nachdem ich dann auf dem sportlichen, was die Mannschaften anging und auch auf dem persönlichen Höhepunkt war, habe ich dafür dann auch entsprechend bezahlt.
Bei den Kielern warst du dann viermal deutscher Meister, zweimal EHF-Cup-Sieger, einmal die Champions League gewonnen. Würdest du sagen, dass du dann zu der Zeit auch endgültig in der Weltklasse, in der Weltspitze angekommen warst?
Auf jeden Fall. Also was die Spielanteile anging, Nationalmannschaft, hat sich das gerade in der Zeit beim THW Kiel deutlich verstärkt in den Jahren 2002 bis 2004, wo wir dann auch in jedem Jahr dann bei den internationalen Wettkämpfen im Finale gestanden haben. War für mich natürlich persönlich eine tolle Zeit, eine intensive Zeit, und das mündete dann im Endeffekt in der Ehrung als erster Torwart zum Welthandballer, ja, 2004. Was natürlich, in dem Moment war ich auf dem absoluten sportlichen Höhepunkt. Und da hat natürlich aus meiner Sicht dieser Wechsel schon seinen Teil dazu beigetragen. Weil, wie gesagt, es ist einmal die sportliche Reife, die notwendig ist, um entsprechend solche Leistungen abzurufen, aber auch in der Persönlichkeit entsprechend das parallel mitwachsen zu lassen. Und da war der THW einfach ein Schlüssel.
Du hast es ja jetzt, also finde ich ganz interessant, du hast das ja jetzt nochmal argumentiert, quasi, warum du diesen Wechsel gemacht hast. Ja. Es ist ja so, wenn jemand wechselt, also ich bin ja bekennender Schalke-Fan. Und als damals Manuel Neuer von Schalke 04 zu Bayern München gewechselt ist, und es gab ja auch viele Spieler von den Löwen, die gesagt haben, so, wir gehen nach Kiel, weil da können wir Titel gewinnen. Im Endeffekt war es ja anders, die Titel gab es dann bei uns zwei Jahre lang. Aber es ist ja so, du hast dich als deutscher Meister in Magdeburg verabschiedet. Ja. Viele Fans denken sich ja dann, warum geht der weg? Warum? Was, ja. Also musst du, und du hast jetzt das zweite Mal unbewusst vielleicht auch nochmal argumentiert, ja, und im Nachhinein war der Wechsel dann ja auch ganz gut. Ist es schon so ein bisschen so, dass du im Nachhinein auch erleichtert bist, dass sich das für dich als gut rausgestellt hast? Gab es damals auch schon so ein bisschen Misstöne, dass du gesagt hast, ich gehe zum THW Kiel?
Ja, ganz klar. Also der THW war bis dahin ja das Nonplusultra. Sie waren, glaube ich, bis dahin 6-mal deutscher Meister und absolute Spitzenmannschaft. Der SC Magdeburg entwickelte sich dahin, was sich ja dann gezeigt hat, dass Magdeburg Meister geworden ist vor dem THW Kiel. Und natürlich jetzt zum damals nicht wirklich beliebten THW Kiel zu gehen, also zum Erzfeind gefühlt, das war natürlich ein Tabuthema. Und wenn man die Magdeburger Fans kennt, die leben das mit aller Leidenschaft. Und ich als Magdeburger Kapitän, dann, ich sag mal in Anführungszeichen, als Verräter wegzugehen, also das war extrem. Ich kann mich daran erinnern, das erste Heimspiel nach der Veröffentlichung, dass ich zum THW Kiel wechsle, war natürlich, wurde ich ausgepfiffen. Und natürlich war das für mich eine extrem bittere Situation, weil ich bin Magdeburger und du denkst natürlich, klar, die Leute sind mit aller Leidenschaft, stehen sie hinter dir. Natürlich habe ich es erwarten können, dass sie dann, aber das eine ist die Erwartungshaltung und das andere ist der Moment, wo du es dann auch wirklich erlebst. Das ist natürlich hart und heftig, gehört aber am Ende zum Entwicklungsprozess mit dazu, dass du einfach siehst, ja, es ist natürlich dann auch irgendwo Geschäft bei aller Leidenschaft, alle sind leidenschaftlich dabei, aber wenn man mal die Dinge hinterfragt, ja, es ist natürlich Geschäft und was hat mich motiviert? Natürlich war es auf der einen Seite wirklich der Ansatz, THW Kiel, dieser absolute Spitzenverein, mich persönlich entwickeln zu wollen. Ich hatte damals aber auch das Gefühl, dass man hinter vorgehaltener Hand, naja, der Henning ist ein Kind von uns, der bleibt eh hier und.
Der Klassiker eigentlich.
Ja, genau. Und dieses Empfinden hatte ich natürlich auch. Und ich war natürlich jetzt nie der Revoluzer, der groß aufgemuckt hat und hat mir gesagt, nee, so gehen die mit mir nicht um. Also es war vielleicht eine gewisse Form von Protest, wo ich gesagt habe, nee, das mache ich nicht. Mhm. Ich mache es nicht so, wie ihr vielleicht denkt, dass der Henning, der bleibt immer hier in Magdeburg und ist ein Magdeburger Jung, sondern ich möchte in der Form meinen eigenen Weg gehen. Und natürlich, möchte ich das auch nicht leugnen, war das ein attraktives Angebot. Keine Frage. Aber es ist natürlich trotzdem in Summe, sind es ja die Punkte, die du dann in dem Moment, wo du die Entscheidung treffen musst, beleuchten musst, natürlich bewerten musst. Was ist jetzt wirklich wichtiger? Ist es vielleicht der finanzielle Mehrwert? Ist es die sportliche Entwicklungsmöglichkeit oder ist es jetzt doch als kleiner Revoluzzer zu sein und zu sagen, so geht ihr mit mir nicht um? Das kann ich in der Form nicht sagen. Es ist eine Mischung von allem und ich kann das aber trotzdem nur wiederholen, dass es die richtige Entscheidung war. Mhm. Und du darfst nicht vergessen, ein Angebot vom THW Kiel, das bekommst du einmal. Damals war es so, da hat sich halt nur der Meister für die Champions League qualifiziert. Mhm. Natürlich wäre ich gerne noch ein Jahr länger geblieben. Magdeburg hat ja dann das Jahr darauf die Champions League gewonnen. Ich hätte mit dem SC Magdeburg gerne dieses Jahr mitgespielt. Ob die das jetzt gewonnen hätten oder nicht, das ist mal dahingestellt. Aber du musst Entscheidungen treffen manchmal im Leben. Und ein Jahr später wäre der THW Kiel höchstwahrscheinlich nicht auf mich gekommen. Also musste ich in dem Moment eine Entscheidung treffen. Und im Nachgang war die richtig.
Vor allem war ja auch das Ausland damals noch nicht so interessant, wie es jetzt zum Beispiel heute der Fall ist. Weil wie viele Leute oder wie viele Löwenfans haben gezittert über Jahre, dass Uwe Gensheimer zum Beispiel, der ja auch wahrscheinlich gefühlt jede Woche mal ein Angebot vom THW Kiel auf dem Tisch liegen hatte, eben nicht gegangen ist. Und dann gesagt hat, er will, wenn dann sein Abenteuer, so wie du sagst, er hat das ja auch argumentiert, ist dann zu Paris gegangen. Das war ja damals für euch gar nicht so, also Barcelona vielleicht noch, aber ansonsten war es ja nicht interessant, ins Ausland zu gehen.
Genau, aber Barcelona war, ich sag mal, auch auf der Position unglaublich gut besetzt und wie du es angesprochen hast, also ins Ausland zu gehen, war damals nicht das Thema. Soweit ich weiß, war es, glaube ich, Christian Schwarzer, der 99 aufgrund der Insolvenz von Niederwürzbach nach Barcelona gewechselt ist. Aber das hat sich ja erst Mitte der 2000er Jahre so entwickelt oder Ende der 2010er Jahre, dass auch mehr deutsche Spieler ins Ausland gegangen sind. Von daher war das aber auch für mich persönlich emotional nicht die Herausforderung, weil mein Interesse lag immer daran, Handball-Bundesliga, die stärkste oder die ausgeglichenste Liga der Welt, mich in der entsprechend zu etablieren und durchzusetzen.
Das hast du gerade schon angesprochen, 2004 wurdest du dann zum Welthandballer gekürt, als erster Torhüter überhaupt. Hattest du überhaupt gedacht, dass man als Torhüter überhaupt die Chance auf so eine Auszeichnung hat?
Ich habe mir darüber überhaupt gar keine Gedanken gemacht, wenn ich ganz ehrlich bin. Ich weiß, irgendein Journalist hat mich damals angerufen, Henning, hast du gehört? Oder, nee, was? Ja, du bist als Welthandballer geehrt worden. Also ich wusste, dass ich damals mit aufgestellt wurde, aber habe jetzt nicht ernsthaft darüber nachgedacht, dass ich das werden könnte. Von daher bin ich natürlich sehr, sehr glücklich. Es ist natürlich immer stellvertretend, muss man ganz klar sagen. Deswegen dieser Ansatz mit Teamplayer, den habe ich auch immer gelebt, weil am Ende steht immer eine Leistung des Teams dahinter. Also wenn ich mit der Nationalmannschaft, was ja auch überwiegend dafür notwendig ist, dass du mit der Nationalmannschaft entsprechend international dich etablierst, wenn ich da nicht mit so einer guten Nationalmannschaft hätte spielen können, wo wir dann auch mehrfach im Final standen, wärst du ja gar nicht als möglicher Kandidat entsprechend aufgestellt worden. Von daher ist das natürlich entsprechend immer eine Teamleistung. Freue mich natürlich, dass ich dementsprechend da diese Honorierung und dann auch als erster Torwart bekommen habe. Was eigentlich ein bisschen schade ist, daran sieht man erstmal, dass die Notwendigkeit und Wichtigkeit der Torhüter erst dann in den Mittelpunkt und in den Fokus mehr gerückt ist, weil natürlich davor jahrzehntelang viele außergewöhnliche Torhüter da waren, die ja nicht in diesen Fokus so gerückt sind. Und danach sind es ja doch deutlich mehr Torhüter geworden, ob das Sterbik, Omaier, Slawomir Schmal, die entsprechend diese Ehrung bekommen haben. Absolut zu Recht, weil der Torwart einfach gerade in den entscheidenden Phasen den Ausschlag gibt, ob dann die Waage zugunsten der einen Mannschaft oder zu der anderen fällt.
Du hast gerade nochmal gesagt, dass das Team da drumherum natürlich auch immer wichtig ist. Trotzdem auf dich persönlich bezogen. Du hast in der Schnellfragerunde, hatten wir ja die Frage gestellt, Fleiß oder Talent. Was war der Grund, warum du es so weit geschafft hast?
Also was mich angetrieben hat, war immer, ich wollte immer der Beste sein. Also verlieren war keine Option und natürlich vergleichst du dich. Natürlich bist du auch Ego. Das ist notwendig aus meiner Sicht, um erfolgreich zu sein, um dich durchzusetzen, um jeden Tag auch entsprechend wieder diese Motivation zu bringen. Weil du stellst dir so vor, als Feldspieler ist es natürlich immer schön, den Ball zu nehmen und Richtung Tor zu donnern. Ja, den Torhüter irgendwie ein bisschen zu verarschen und. Mhm. Hartes Geschäft, weil die haben natürlich dadurch anders auch Körperkontakt. Aber im Tor, der natürliche Instinkt, es holt jemand aus und zielt mit einer Kugel auf dich, ist ja der natürliche Instinkt, dass du dich wegdrehst. Ja. Ja? Und diesem Instinkt entsprechend gegenzuarbeiten, also ganz im Gegenteil, dich groß zu machen und das Ziel zu haben, von diesem Ball getroffen zu werden, ist ja eigentlich gegen die Natur.
So wie du das erzählst, macht es mir richtig Angst. Ehrlicherweise.
Nein, aber das ist auf der anderen Seite, und das, natürlich im Jugendbereich war das dann auch, ja, dann kommt er mit einmal größer und dann kommt der Ball mit einmal schneller und so weiter. Das ist dann auch erstmal unangenehm. Das ist eine Zeit, wo du dich entwickelst. Aber wenn du merkst, es funktioniert und wenn du dann auf dieser Entwicklungsstufe mal wirklich dich im absoluten Spitzenbereich bewegst und auch erkennst, dass du aktiv in dieses Geschehen eingreifen kannst und aktiv auch an dem Ergebnis deinen Teil dazu beiträgst, dann wird das irgendwann cool, weil du bist eine entscheidende Position. Und wenn du gut drauf bist, dann kann deine Mannschaft gewinnen. Deswegen habe ich auch gerade in den jungen Jahren das oftmals persönlich genommen, wenn wir verloren haben. Da habe ich 2 Tage dran zu knabbern gehabt. Noch schlimmer war es dann, wenn du zu Hause verloren hast. Und weil natürlich du theoretisch kannst du ja jeden Ball halten, weil der ist immer in Reichweite. Ne? So, und dann warst du in dem Moment einfach nicht gut genug, um genügend Bälle zu halten, dass deine Mannschaft gewinnt. Und ja, das ist dann der Prozess, den man durchgeht. Und ja, aber um da vielleicht mal drauf zu kommen, dieser Ehrgeiz und dieser Wille, ich glaube, der hat mich ausgezeichnet. Ich war in jungen Jahren nicht das Riesentalent, sondern ich habe mich einfach auch von Jahr zu Jahr entwickelt. Ich glaube, das war so ein bisschen auch ein kleiner Schlüssel, dass ich nicht irgendwo auf einem gewissen Talent mich ausgeruht habe, sondern dass ich immer mehr wollte und mich in vielen Situationen sehr gut fokussieren konnte. Und das war mit Sicherheit ein Schlüssel, um am langen Ende erfolgreich zu sein.
Wir sind ja chronologisch gerade ungefähr bei 2004, 2005. Da begann dann eine schwerere Zeit für dich. Ja. Du hast 2005 dann zum Beispiel die WM verpasst wegen einer Ellbogenverletzung und hast nach deiner Karriere ja dann auch publik gemacht, dass du zu dieser Zeit auch an einem Burnout gelitten hast. Wie ist es jetzt zum Beispiel 15 Jahre danach über diese Zeit zu sprechen?
Also nicht schwer, ganz im Gegenteil, weil stell dir vor, 2005, 2006 war das dann so ungefähr der Zeitraum. Zu der Zeit konntest du mit niemandem darüber reden. Auf der einen Seite hast du natürlich einen Marktwert, den du irgendwo zu verteidigen hast. Wenn ich da jetzt mit irgendwie an die Öffentlichkeit gegangen wäre, dann hätte ja gesagt, würde dich jeder mit diesem Thema in Verbindung bringen. Und wenn du vielleicht ein Torhüter von dreien bist, die zur Wahl stehen, ob ein Verein dich haben möchte oder nicht, und da sagen die, oh, bei dem Fritz, da sind wir uns nicht ganz sicher, dann fällst du schon mal außen vor. Deswegen konnte ich da eigentlich nur intern mit agieren. Damalige Schulmedizin konnte mir auch nicht helfen, weil was hat man damals getan? Man hat Blut abgenommen, um zu sehen, ob irgendwelche Werte nicht passen. Die Werte waren perfekt. Von daher war ich da auf mich gestellt und habe viele Alternativen ausprobiert, bis ich dann zu dieser besagten Musik, mit der ich mich halt heute auch auseinandersetze, Kontakt bekommen habe. Und das, was auffällig war, ich habe damals halt sehr viel schlafen müssen, Schlaf war nicht erholsam und nach dieser ersten Sitzung habe ich wenig geschlafen, aber ich war irgendwie erholt, irgendwas war anders. Ich konnte das nicht genau deuten und nicht in Worte fassen, aber ich habe gespürt, irgendwas hat sich verändert und bin da dran geblieben. Haben damals mit einem Bundestrainer, weil das war ja dann schon im Vorfeld der Weltmeisterschaft 2007, haben ihn gewinnen können, dass wir das im Vorfeld mit einbauen können. Und ich gebe dem einen wichtigen Teil, dass wir damals Weltmeister geworden sind. Ja. Auf der einen Seite für mich persönlich, aber auch für die Mannschaft, dass jeder entsprechend an sein Leistungslimit gekommen ist.
Aber du hättest damals fast deine Karriere beendet? Oder wie tief ging das?
Ja, also stell dir die Situation vor. Wir waren eben bei 2004. Du bist auf der absoluten Spitze. 2004 mit der Nationalmannschaft, erfolgreichste Jahr, Europameister, Silbermedaille, Olympia. 2005 die Ehrung, also das war ja dann im Januar, die Ehrung zum Welthandballer. Zweite Mal Papa gewonnen, also eigentlich auf dem Olymp sportlich wie privat. Alles perfekt. Und dann fing es schon auch dann in der Rückrunde an, schleichend, dass sich Dinge verändern. Also das Fokussieren des Balls fiel mir schwer. Bewegliche, also Einschränkungen in der Beweglichkeit, das Emotionale. Also ich bin jemand gewesen, der sehr emotional auf dem Spielfeld war und mich in so ein Spiel richtig reinbeißen konnte. Ich bin nicht mehr an diese Emotionen herangekommen. Und das hat sich dann in der darauffolgenden Saison verstärkt. Also noch weniger Leistungsfähigkeit, die Stärken, die mich vorangebracht haben, Fokussierung, Motivation und ging bergab. Und damit war das, was mich ausgezeichnet hat, hatte ich keinen Zugang mehr. Ich hatte keine Alternativen, um entsprechend auf diesem hohen Level weiter zu halten. Und natürlich im Tor fällt das schnell auf. Ja? Hält der hinten ein paar Bälle oder hält der keine Bälle? Und ich habe damals keine Möglichkeit gehabt, wie ich damit umgehen sollte, weil natürlich hat man es mir auch angesehen, dass ich selber enttäuscht war. Man hat gesehen, er bringt keine Leistung mehr. Und dann war das so Schritt für Schritt, dass es nach unten ging. Und ich hatte dann natürlich blöde Gedanken. Das ist klar, dass mit einmal du auf der Spitze deiner sportlichen Karriere nicht mehr weiterkommst, beziehungsweise ich wollte ja zumindest diese Welthandballer-Ehrung, der auch gerecht, der rechtfertigen, oder nicht die rechtfertigen, sondern der gerecht werden.
Gerecht werden, ja.
Genau. Und das ging jetzt genau in die andere Richtung. Das hat mich natürlich betrübt und ich wusste nicht, wo ich anfangen soll. Und das macht mich natürlich, hat mich dann damals ja sehr, sehr unglücklich gemacht. Und wenn man es dann wieder sieht, bei der WM 2007, natürlich eine hohe Dankbarkeit an Heiner Brand, der mir die Möglichkeit gegeben hat, weil ich zu der damaligen Zeit dritter Torwart war. Also der THW Kiel hat sich entschieden, Thierry Omeyer zu verpflichten. Ich war dritter Torwart, habe ein halbes Jahr gar nicht im Tor gestanden. Und Heiner Brand sagt, okay, es ist ein großes Risiko, aber ich setze trotzdem auf Henning. Da bin ich ihm natürlich heute immer noch dankbar. Und dass ich das dann entsprechend auch mit Leistung wiedergeben konnte, dass wir Weltmeister werden konnten, ja, da kann man sich vorstellen, das ist die Auferstehung dann und
Phönix
aus der Asche und was emotional dann in dir vorgeht, das sind natürlich extreme Höhen und Tiefen und mich deswegen, ich sag mal, dort heute zu engagieren, weil es viele Spieler gibt mit Sicherheit, die jetzt vielleicht nicht mal mit 20, aber wenn du viele Jahre auch Leistungssport hinter dir hast, was natürlich eine Form von Stress ist, ne? Wir reden immer von zu vielen Spielen.
Das wird ja auch nicht besser gerade.
Es wird nicht besser, aber die Kunst ist halt, wir merken ja, wir diskutieren über das Thema schon seit Ewigkeiten. Am langen Ende werden natürlich Verbände immer gucken, dass sie viele Spiele haben, weil es muss irgendwo refinanziert werden. Die Frage ist für mich eher, wie gelingt es den Spielern, den Freiraum, den Zeit, den ich zur Verfügung habe, zu nutzen, um so gut wie möglich zu reagieren? Wie gelingt es den Vereinen, Reisestrapazen zu minimieren durch, ich sage jetzt mal, Reiseverkürzung oder vielleicht Charterflug. Natürlich geht das immer auf Lasten des Budgets, aber manchmal ist es besser, eine Investition in dem Bereich zu haben und meine Spieler nach einem Spiel relativ schnell nach Hause zu bringen, dass sie in ihr eigenes Bett schlafen. Das ist manchmal mehr wert, als wenn ich mich auf den Flughäfen rumtreibe, in einem fremden Hotelbett schlafe, wo ich dann vielleicht auch nicht diesen Schlaf finde. Also das sind Kleinigkeiten, die mich unterstützen, gut zu regenerieren, um dann wieder gut trainieren zu können und um Leistung zu bringen.
Und jetzt Burnout und Depression irgendwie jetzt in einen Topf zu schmeißen, das ist ja, es gibt ja ganz, ganz viele feine Unterschiede. Aber glaubst du, dass heutzutage, nachdem wir natürlich auch über Thema Enke und sowas alles, wir haben so viele schlimme Fälle in dieser Thematik erlebt, glaubst du, dass wir heute weiter sind, dass es heute zur heutigen Zeit einfacher für dich gewesen wäre, dich in der Hinsicht zu öffnen?
Schwer zu sagen.
Oder glaubst du, dass immer noch sehr viel Arbeit vor uns
liegt? Ja, es liegt immer noch viel Arbeit vor uns. Ich glaube auch trotzdem nicht, wenn ich jetzt sage, ja, wir müssen darüber offener kommunizieren. Wenn jetzt irgendein Spieler, am langen Ende sind es ja Symptome. Mhm. Ja, das ist ja schwer zu sagen, Burnout, Depression, das sind ja alles auch medizinische Begriffe, wo man ja auch ein bisschen vorsichtig sein muss. Es sind ja Symptome, dass eine gewisse Ermüdung stattfindet. Dass wir in der Prävention deutlich mehr machen müssten, dass wir die Athleten mehr schulen müssen, dass sie auf solche Situationen besser vorbereitet sind. Weil wenn jetzt einer in so ein Leistungstief fällt und man kommuniziert nach außen, ich sage mal, weil das ja Schlagworte sind wie Burnout, dann ist das mal kommuniziert. Und wenn so und am Ende reden wir trotzdem von einem Marktwert. Und wenn jemand mit so einem Thema konfrontiert wurde, dann wird der Marktwert dadurch nicht besser. Also, und da hat natürlich jeder Spieler Interesse dran, dass sein Marktwert so lange wie möglich eher auf diesem Spielermarkt sich bewegt, so hoch wie möglich ist. Deswegen bin ich eher ein Freund davon, mehr in der Prävention zu machen, die Spieler mehr aufzuklären, ihnen auch Möglichkeit zu geben, was Regeneration, aber auch Trainingsinhalte angeht, dass sie sich besser auf das, was vor ihnen steht, sportlich, wie auch was Reisestrapazen angeht, besser vorbereitet zu sein.
Du warst dann beim THW Kiel, du hast es gerade kurz selber angesprochen, ist eigentlich eine unfassbare Situation. Der THW Kiel hatte damals mit Thierry Omeyer, Matthias Andersson und Henning Fritz, das ist ja heute eigentlich fast nicht mehr denkbar, dass ein Team drei so absolute Weltklasse-Torhüter hat. Wie kam es denn zu dieser Situation? Also das ist ja gar nicht mehr denkbar heutzutage.
Ja, also ich bin der Meinung, das war Saison 2005, 2006 am Ende, dass ich gespürt habe, es funktioniert irgendwas nicht. Und ich wollte offen damit umgehen. Bin dann zum Trainer, ich glaube 3 Spieltage vor Schluss. Wir haben um die Meisterschaft gespielt. Und ich habe ihm halt gesagt, du Trainer, ich weiß nicht, was los ist. Irgendwas stimmt nicht. Ich werde aber alles geben bis zum Schluss. Er hat das jetzt ohne große Worte entgegengenommen. Wir sind am Ende Meister geworden.
Sedar Rosic damals.
Sedar Rosic, okay. Genau. Ja. Und als ich im Urlaub war, bekam ich dann die SMS vom damaligen Geschäftsführer Uwe Schwenker, dass sie Thierry Omeyer verpflichtet haben. Und das war natürlich ein weiterer Schock. Mhm. Also du spürst, die Leistung ist nicht mehr so abrufbar. Ich wollte damit offen umgehen. Jetzt kann man sagen, okay, war das ein Fehler oder nicht? Aber ich wollte da offen kommunizieren. Und dann wird dir ein weiterer Weltklasse-Torwart vor die Nase gesetzt. Wo dann die Reise hingeht, war klar, mit 3 solchen Torhütern, dass man versucht hat, mich natürlich entsprechend rauszudrängen. Daran merkst du dann, das sind dann Momente, wo du merkst, okay, es ist Profigeschäft, es ist ein Geschäft und solange du entsprechende Leistung bringst, bist du natürlich gewollt. Bringst du diese Leistung nicht mehr, werden viele Mittel und Hebel in Bewegung gesetzt, um es dir schmackhaft zu machen, den Verein zu verlassen, um das mal höflich zu formulieren. Ich habe in Gesprächen dann klar kommuniziert, dass ich um meine Position kämpfen werde. Dadurch wurden natürlich auch Maßnahmen verschärft. Da hat man dann gemerkt, wozu dann entsprechend auch Verantwortliche fähig sind, was dort alles für Mittel und Wege genutzt werden. Aber auch das ist ein Prozess, den man mitmachen sollte, dass man natürlich nicht nur das Glänzende sieht, was Tolles ist um diesen Sport, sondern dass es am Ende halt auch wirklich andere Interessen gibt und die entsprechend dann auch so genutzt werden, um diese Interessen und Ziele zu erreichen. Die habe ich dann auch am eigenen Körper gespürt. Aber das ist am Ende, so ist das Leben. Mhm. Und ich bin auch dafür dankbar, dass ich das erleben konnte, um immer wieder bewerten zu können auf diesem Hoch. Das ist nicht selbstverständlich, dass ich Nationalmannschaft bei diesen Top-Vereinen spielen konnte, sondern da zählt einfach ein gewisses Engagement und Leistung dazu. Ja, und wenn du nicht mehr in der Lage bist, das abzurufen, dann bist du halt auch nicht mehr on top.
Man muss ja auch ehrlich sein, das ist ja auch dein Moment, wo deine Karriere auf einer Kippe steht oder auf einer Kippe stand damals. Ja. Heiner Brandt hat damals gesagt, ist mir egal, wie viel der Junge jetzt gespielt hat, ich nehme den mit zur WM 2007. Habt ihr über diese Entscheidung mal gesprochen? Also ich will das jetzt nicht dramatisieren, er hat ja auch ein bisschen deine Karriere gerettet, vielleicht. Also ich meine, man weiß nie, wie das weitergegangen wäre.
Keine Frage. Ich meine, der Weltmeistertitel, wir können über viele Dinge reden. Ja, wir haben jetzt über das Titel gesprochen, 2-4, 2-2, 2-4 und so weiter und so fort. Aber natürlich ist in dem Handballgedächtnis dieser Weltmeistertitel natürlich mehr als präsent. Und wenn ich, ob wir jetzt beide darüber reden oder ich woanders eingeladen bin, spricht man natürlich über den Weltmeistertitel, ganz klar. Und deswegen kann ich das auch nur wieder betonen, bin ich ihm da sehr dankbar, dass er mir die Chance gegeben hat. Und ich bin natürlich glücklich, dass ich das mit Leistung wiedergeben konnte. Ich glaube, gerade in so einem Spiel wie damals in dem Halbfinale gegen Frankreich, wo es eine zweimalige Verlängerung ging und ich dann auch die letzten beiden Bälle nochmal halten konnte, das sind natürlich Kleinigkeiten. Ja, daran siehst du, dass es Leben. Und manchmal geht das halt in die Richtung und manchmal in die andere. Ich bin halt glücklich, dass es so gelaufen ist. Interessant ist halt jetzt mit dem ein bisschen Abstand, der Heiner ist nicht mehr aktiv im Geschäft, ich habe ein bisschen Abstand zum Handball, dass wir jetzt eigentlich über so eine Situation natürlich ganz anders reden können, als wenn du emotional viel tiefer in dieser Materie drin steckst. Wir haben uns damals nicht intensiv darüber unterhalten. Wir haben das nicht thematisiert, weil wir eher nach vorne geguckt haben, was vor uns steht, und nicht die Entscheidung jetzt thematisiert haben, warum er das gemacht hat und warum nicht.
2007, also kurz mal so meine Situation, 2007 habe ich ein Public Viewing moderiert, einer meiner ersten Moderationen überhaupt, damals in einer Schulhalle, und das war, glaube ich, das erste Public Viewing, an das ich mich erinnern kann, auch das letzte, das es von einer Handball-Weltmeisterschaft gegeben hat. 2007 gab es das oft zum Finale, zum Finale vor allen Dingen. Das war so ein bisschen meine erste Erfahrung mit Handball über meinen kleinen Heimatort Hamm hinweg, und mein großer Held damals, selbstverständlich, Henning Fritz. Deswegen für mich heute eine super krasse Situation, dass wir jetzt hier gerade sitzen und da so entspannt drüber quatschen dürfen. Das war natürlich dein Highlight in der Karriere, oder? Also wie hast du das damals erlebt?
Diese Euphorie. Ja, also natürlich ist es so. Es ist immer ein Entwicklungsprozess. Wenn du als junger Torwart, erster Bundesliga-Vertrag, toll. Erste Titel gewinnen zu dürfen mit Magdeburg, das war Pokal, dann Europapokalsieg. Also jeder für sich war was ganz Besonderes. Aber wenn du natürlich das Gesamtbild nimmst, der gesamten Karriere, war dieser Weltmeistertitel natürlich was Außergewöhnliches. Auf der einen Seite, weil natürlich Weltmeister, der Begriff Welt, die ganze Welt, die beste Mannschaft der Welt zu sein und darzustellen, ist natürlich was Außergewöhnliches, medial wie auch aus sportlicher Sicht. Dann aus dieser Konstellation heraus, aber die Emotionen drumherum. Also nehmen wir mal die mediale Wahrnehmung. Also bis dahin war natürlich das Interesse am Handball, ja, es gab Fernsehsender, oder Spartensender, die darüber berichtet haben. Und wir haben ja davor auch zwei, drei Finals schon bestritten, wo dann die mediale Aufmerksamkeit aufflammte und das dann aber relativ schnell auch wieder unterging. Wenn ich die Weltmeisterschaft in Deutschland sehe, ich erinnere mich da immer gerne an Pressekonferenzen, wo wir waren im Hotel, Pressekonferenz, ich sah jetzt mal 50 Meter vom Hotelzimmer entfernt. Ich saß in meinem Zimmer, habe den Fernseher angestellt und also gefühlt alle Sender, auch die bis dahin überhaupt nichts mit Handball zu tun hatten, haben dann live die Pressekonferenz der deutschen Handballnationalmannschaft übertragen. Das macht einen natürlich in dem Moment extrem stolz. Und das ist natürlich auch der Grund, warum Handball und auch diese Weltmeisterschaft in dem breiten Gedächtnis von vielen Personen und auch vielleicht der Name Henning Fritz in dem Bewusstsein der Menschen ist, dass sie sagen, ah ja, Fritz, der Name sagt mir, der war doch irgendwo mal hier Handball irgendwas. Also natürlich geht es dann über die Handball interessiert sind, deutlich hinaus. Ja, und das macht einen natürlich extrem stolz und deswegen auch dieser Bekanntheitsgrad, dass man dann, wenn man zumindest auch in größeren Metropolen unterwegs war, dass man mit einmal erkannt wurde, das ist in dem Moment natürlich schön und macht einen stolz, dass man mit dem, was man mit Leidenschaft tut, entsprechend auch einen Bekanntheitsgrad erlangt, der aber ja, sehr, sehr angenehm ist. Also ich habe das nie als störend empfunden, wenn die Leute einen erkennen und vielleicht dann mal so verstohlen, so einem zunicken, weil du merkst, okay, man wurde also ich finde das eher klasse und schön, von daher genieße ich das natürlich.
Schaust du dir hier und da nochmal den Film Projekt Gold an?
Eher selten. Also ich bin in...
Also kurz zur Erklärung, also falls es jemand nicht kennt, das ist halt ein Film, quasi, wo diese komplette Handball-Weltmeisterschaft dokumentarisch festgehalten wird.
Genau,
also,
wir wurden im Vorfeld der WM und auch während der WM von einem Kamerateam begleitet in allen Situationen, was natürlich spannend war. Und ja, ein besseres Drehbuch kann man auch nicht schreiben, muss man ganz klar sagen. Ich nutze Ausschnitte davon, überwiegend die Szenen aus dem Halbfinale, um diese Emotionen rüberzubringen, was Handball bedeutet, wenn ich Vorträge halte. Auch das Thema mit Neuronavi, wo es ja um meine Geschichte ging, Höhen und Tiefen, und dann die Emotionen auch rüberzubringen, die notwendig ist, um solche Top-Leistungen zu bringen. Deswegen nutze ich gerne immer diesen Ausschnitt aus diesem Video. Von daher ist es aber emotional eigentlich jedem zu empfehlen, der Interesse hat am Handballsport, aber auch so mal ein bisschen hinter die Kulissen zu gucken, wie sich vielleicht so ein Alltag in so einem Trainingslager abspielt, ist dieses Video, was Emotionen und den ganzen Rahmen angeht, eigentlich nur zu empfehlen.
Kriegst du heute noch eine Gänsehaut, wenn du Wenn ich jetzt, wann dann von den Höhnern hörst?
Ja, also das habe ich natürlich so oft gehört, aber es freut mich immer wieder, weil das gehört dazu. Und auch während der WM wurde das Lied natürlich ständig gespielt. Es kommen dann diese Emotionen und diese Erinnerungen hoch. Und das ist natürlich, ist eine tolle Zeit gewesen, die wir da genießen konnten. Ja, wenn ich mich daran erinnere, gerade Köln Arena, kurz vor diesem Spiel, also wir haben ja die Halbfinals in Köln gespielt, dann Viertelfinale, Halbfinale. Und wenn ich mich an das Halbfinale, Finale erinnere, da standen, also du hast die Halle nicht gesehen, es standen nur Massen da, die dich gefilmt haben. Dann die Hymne zu singen, also ich sag mal, noch ein Jahr davor war es ja eher so, manche haben die Hymne gesungen, andere nicht. Das kam dann durch die Fußball-Weltmeisterschaft, ein halbes Jahr vorher, 2006, dass es wieder schick war, Hymne zu singen, Fahne zu schwenken und. Und dann hat gefühlt die komplette Köln-Arena die Hymne gesungen. Ja. Also da kriege ich jetzt Gänsehaut. Das war geil. Und das ist, daran siehst du aber, was Motivation, Begeisterung mit den Menschen macht. Ja, also das ist Energie, das gibt Kraft. Und das hat uns natürlich auch ganz klar beflügelt in diesen Spielen in Köln, dass diese Atmosphäre, dass das Publikum uns auch getragen hat und entsprechend auch zugelassen hat, dass wir, ja, ich sag mal, gerade gegen Frankreich wirklich gefühlt wenig Fehler gemacht haben. Ja? Und die Franzosen zählten ja zu den absoluten Top-Kandidaten auf den Weltmeistertitel. Und dass wir die da schlagen konnten, war natürlich mit ein Verdienst dieser Atmosphäre und der Fans.
Haben wir ja auch jetzt 2019 gesehen, dass der Handball auch heutzutage noch fähig ist, das natürlich nicht mehr mit diesem großen Big Bang am Ende, Weltmeistertitel, zu wiederholen, aber es zu wiederholen. Also wir hatten ja 2019 jetzt nochmal wirklich eine Heim-WM, die auch nochmal emotional wirklich elektrisiert hat bei den Leuten und auch bei der medialen Sichtbarkeit auch wieder geholfen hat.
Also da nutzen natürlich gerade die neuen Medien, ne, ob das Podcasts sind oder YouTuber und so weiter, bietet da natürlich noch eine ganz andere Fläche, entsprechend den Handball aus den unterschiedlichsten Blickwinkeln zu sehen und zu filmen. Was die Atmosphäre angeht, natürlich wird dann auch mehr thematisiert der Vergleich zu anderen Sportarten, wo ich mich nicht immer...
Hängt immer ein bisschen, ne?
Ja, ich tue mich damit ein bisschen schwer, weil ja, wir sollten auf uns gucken. Ich glaube, dass Handball eine tolle Sportart ist. Abwechslungsreich, alles, was sich eigentlich ein Fan vorstellt. Dramatik, körperliche Härte, trotzdem aber eine Fairness, wenn ich einen Gegner attackiere, ihm wieder aufzuhelfen und. Also ein sehr abwechslungsreicher Sport und jetzt aber auch da nicht zu sehen, okay, Deutschland ist jetzt vielleicht nur aus dem Heimvorteil entsprechend so weit gekommen, sondern sie haben sich als Mannschaft im Laufe des Turniers echt gut entwickelt, haben dann aber, das muss man sagen, einfach stärkeren skandinavischen Mannschaft waren dann unterlegen. Also im Halbfinale gegen Norwegen, muss man ganz klar sagen, waren die Norweger ja zumindest an diesem Tag einfach deutlich besser, sind mit der Situation vielleicht auch besser klargekommen, was schade war. Aber ich finde, was diese Mannschaft und die Gesamtatmosphäre auch als Austragungsort Deutschland einfach aus meiner Sicht sympathisch macht, der deutschen Nationalmannschaft gehört trotzdem die Zukunft, weil sie spielt mittlerweile seit geraumer Zeit in einem ähnlichen Kader zusammen. Sie sind trotzdem noch relativ jung, also sie haben die Möglichkeit, in den nächsten Jahren noch mehrere Titel einzufahren.
Merkt man ja auch, dass jetzt nach dieser Heim-WM die ganzen auch Freundschaftsspiele teilweise noch vor 13.000 Zuschauern in den ganz, ganz großen Arenen gespielt werden. Also mein Gefühl ist persönlich auch, dass die WM 2019 in der Nachhaltigkeit ein bisschen besser genutzt wird, Stand heute und jetzt. Wir haben jetzt erst ein halbes Jahr her, als es damals vor 7 gewesen ist. Vor 7 hat man das nicht so ausgenutzt im Nachhinein. Also,
naja, hängt natürlich ein bisschen auch, ja, ich sag mal, zum Teil von der Zeit ab, auf der anderen Seite natürlich auch von handelnden Personen, dass man es einfach nutzt, also dass man auch einfach weiß, pass auf, wir müssen daran arbeiten, entsprechend Erfolge und auch eine mediale Plattform zu nutzen, um diesen überstrapazierten Begriff der Nachhaltigkeit entsprechend dann auch zu leben, um an die Schulen zu gehen, um weiterhin Kinder für sich zu gewinnen, für die Sportart zu gewinnen. Und da hat man die WM 2019, wie du sagst, deutlich besser nutzen können.
Wir machen jetzt den letzten Schwenk quasi. Der letzte Schwenk heißt, du bist nach der WM 2007 dann zu den Rhein-Neckar-Löwen gewechselt. Also wir waren ja damals noch kein Spitzenclub. Provokativ nachgefragt, wolltest du zu den Löwen oder wolltest du einfach weg aus Kiel?
Wenn du mich so fragst, hatte ich nicht die Option. Ich habe ja die Situation da mal geschildert, dass der THW mich mehr oder weniger loswerden wollte. Und ich habe die Anfrage von den Rhein-Neckar-Löwen bekommen. Ich fand das Projekt interessant, weil natürlich ich wusste, welche Spieler da sind und habe mich deswegen entschieden für das Projekt der Rhein-Neckar-Löwen. Also das ist eigentlich ganz klar so gesagt.
Wir waren ja eigentlich, wie man das jetzt mal so sagt, das erste Projekt, sage ich mal, mit diesem Umzug in eine wirklich große Arena, eine Metropolmannschaft zu bauen, nicht mehr abhängig zu sein von einer Stadt quasi, von einem Ort. Und man hat damals sehr, sehr viele Leute, man hat eigentlich fast das komplette WM-Finale gekauft, das kann man quasi so sagen, also mit Bielecki, Schmal auf der polnischen Seite, mit dir, Olli Rogisch, Blecki Schwarzer, mit welcher Vision und mit welchem Konzept ist man denn damals an euch herangetreten? Hat man euch gesagt, ey, pass mal auf, wir haben jetzt einen, der hat Kohle ohne Ende und will das hier... Also wir waren ja damals auch keine Leisetreter, das kann man ja auch nicht so sagen.
Also es spielt natürlich beides eine Rolle. Also es ist bekannt, dass um erfolgreich zu sein, brauchst du natürlich Geld, um auch Top-Spieler entsprechend hierher zu holen. Die Namen, die ich gehört habe, das hat es natürlich interessant gemacht. Ich wusste Christian Schwarzer, Oliver Rogisch, da habe ich Spieler, die ich dann auch schon kenne. Und Spieler, die in Aussicht gestellt wurden, dass sie kommen werden. Und das hat es für mich natürlich attraktiv und interessant gemacht. Und so war dann entsprechend die Motivation, hierher zu kommen. Du hast es gesagt, wir waren keine Leisetreter, da nehme ich mich auch ganz klar mit dazu. Ich habe es gelernt gehabt in Kiel, sich große Ziele zu setzen, habe entsprechend durch die Erfolge auch gelernt und gesagt, okay, du musst Vision haben, ich komme hierher und entsprechend erfolgreich sein zu wollen. Und habe mich dementsprechend medial auch nicht zurückgehalten. Also ich habe dann auch gesagt, klar, ich komme hierher, um Titel zu gewinnen. Dass wir dann, ich sag mal, ein bisschen auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt wurden.
Das hast du jetzt aber schön gesagt.
Auch das gehört dazu. Auch das ist eine Form der Entwicklung, weil bis dahin habe ich halt gelernt, ja, du brauchst Ziele, du musst hohe Ziele und Visionen haben. Habe aber vielleicht noch nicht erkannt, dass vielleicht Umfeld und auch die Mannschaft bis dahin noch nicht so stabil und stark waren, um natürlich diesen medialen Erwartungen und Erwartungsdruck, den man selber nach außen gegeben hat und der von außen aber auch nach innen kam, dem standzuhalten und wir im Nachgang halt nicht mannschaftsintern so stark waren, um diesem Gegenwind, der dann natürlich auf der einen Seite auf dem Feld, aber auch anderweitig auf dich einströmt, dem standzuhalten.
Also viele Stars, kein Team. Also so ein bisschen, so ein kleines bisschen wie vielleicht auch momentan PSG, die ja unbedingt, die ja wie so einem Hund dem Stöckchen diesem Champions-League-Titel hinterher hecheln und es aber einfach nicht zusammengekauft bekommen.
So ist es. Also daran siehst du, was notwendig ist, um erfolgreich zu sein. Wir waren eine Ansammlung von mit Sicherheit guten Spielern, aber wir waren kein Team. Und interessant war in der Außenwahrnehmung, wenn dann die Leute gesagt haben, ja, es wirkt dann manchmal ein bisschen lustlos und zu langsam, wo ich gesagt habe, ey, emotional, hast du gefühlt, willst du noch mehr reinpacken, aber es kommt halt nicht von innen. Ja, es ist nicht diese Ruhe und diese Gelassenheit, dieses sichere Gefühl, sondern es war immer so ein Angespanntsein, dass jetzt wieder Druck aufgebaut wurde, weil ich sag mal, es ist ja doch eher die innere Ruhe. Natürlich hat jeder das Ziel, erfolgreich zu sein, aber das kommt nur aus einer Ruhe und aus einer Sicherheit heraus, die jetzt zum Beispiel eine Rhein-Neckar-Löwen-Mannschaft ganz anders interpretiert, als wir das damals gemacht haben. Und interessant war zu sehen, als ich 2012 meine Karriere beendet habe und auch einige und sich der Kader insgesamt der Rhein-Neckar-Löwen verändert hat, das war ja doch ein großer Umbruch, wie mit einmal die Spieler, die dann da waren, jeder seine Rolle kannte, jeder sich in seiner Rolle auch wohlgefühlt hat, dass diese Mannschaft mit einmal ein komplett anderes Bild dargestellt hat. In der öffentlichen Wahrnehmung, also sagen ja auch viele Experten, die dann sagen, ja, die Mannschaft wirkte dann einfach deutlich sympathischer und hatte eine andere Ausstrahlung, als wir das damals getan haben. Und das ist natürlich auch ein kleiner Punkt, der dann dazu beiträgt, weil am langen Ende sieht dich natürlich jeder von außen auch mit differenzierten Augen. Ne? Und wenn du, ich sag jetzt mal, vielleicht nicht so sympathisch rüberkommst, ich will das jetzt nicht auf Schiedsrichterentscheidungen ausmachen. Aber natürlich sind das auch nur Menschen, klar, die mit einer gewissen Emotion in Spiele reingehen. Und wenn dann in der entscheidenden Phase vielleicht die Entscheidung so oder so ausgelegt wird, trifft der Schiedsrichter vielleicht die Entscheidung. Also ohne das jetzt, um Gottes Willen, nicht, aber du weißt, was ich meine. Ja. Und natürlich auch, was die Emotionen von Fans und Zuschauern und dem gesamten Umfeld, die dazu beitragen, zu solcher Leistung, bricht dann natürlich auch so eine Mannschaft im Misserfolg dann auch viel schneller auseinander. Mhm. Und so ist dann Spitzenleistung nicht möglich. Dazu muss ich trotzdem auch noch sagen, waren natürlich Mannschaften wie Kiel und auch Hamburg auf einem ganz anderen Level. Also der THW, die einmal Meisterin gewonnen mit 0 Minuspunkten, hat eine außergewöhnlich gute Mannschaft. Der HSV genauso, das waren ja die beiden Mannschaften, die dann einige Jahre um die Meisterschaft gekämpft haben. Und wenn man realistisch ist, waren wir nicht besser oder nicht stabiler als beide Mannschaften und sind deswegen zu Recht oftmals eher auf Platz 3 gelandet.
Das half ja auch damals mit Sicherheit nicht. Ich glaube, der damalige Sport1-Experte oder DSF-Experte Stefan Kretschmer, der dann diese berühmte Gelenkbus-Aussage getroffen hat, dass die Löwen so viele Spieler hätten. Im Übrigen damals ein Spieler, der mehr oder weniger, man kann mal sagen, auf der Bank versauert ist zu dieser Zeit, war Andi Schmid, der keine Spielanteile bekommen hat. Was glaubst du, ist dann am Ende der ausschlaggebende Punkt dafür gewesen, dass diese Mannschaft dann auf einmal doch diesen Erfolg bekommt? Und zwar eben nicht in der Zeit, wo die große Kohle da war, sondern in der Zeit, wo sich dann einfach irgendwie was entwickeln konnte.
Ich nehme das Beispiel Andi Schmid. So, Andi Schmid kam, war natürlich deutlich jünger, hatte vielleicht auch einen Trainer vor sich. Damals war es Ola Lindgren, soweit ich weiß, der Bürgelund kannte aus Nordhorner Zeiten, deswegen ihm mehr vertraut hat und Bürge Lund Abwehr und Angriff spielen konnte. Das wollte Ola Lindgren damals mehr nutzen, deswegen Andi Schmid, der überwiegend im Angriff eingesetzt werden konnte, wenig Spielanteile bekommen hat. Stell dir vor, Andi Schmid kommt rein, kein Selbstbewusstsein und soll jetzt Entscheidungen treffen. Auf einem höchsten Level, so, dass der natürlich keine Top-Entscheidung treffen kann, das wird ja jeder Sportler sagen. So, macht zwei Fehlentscheidungen, kommt wieder raus und sitzt wieder da. Wie soll sich dessen Selbstbewusstsein nach oben entwickeln? Keine Chance. Mannschaft verändert sich, Andi Schmid ist gesetzt und entwickelte sich dann. Ja. Ganz klar. Und das wirst du immer sehen. Es funktioniert nur, also natürlich Grundvoraussetzung ist ein gewisses Talent und dass du einen Ehrgeiz hast, dich weiterzuentwickeln. Aber der Rest funktioniert ausschließlich über Selbstbewusstsein. Ja. Und da hat ein Trainer eine ganz entscheidende Rolle. Ein Trainer und auch natürlich das Mannschaftsumfeld. Wenn du dich dann wohlfühlst, dann bist du in der Lage, ich sag mal in Anführungszeichen, zu schweben. Also nicht darüber nachzudenken, was du tust, sondern einfach deinem Talent freien Lauf zu lassen. Und da ist Andi das beste Beispiel. Wenn wir die Pässe sehen mit No-Look-Pass und was da Andi nicht alles kann, das geht nur, wenn du weißt, du kannst tun, also nicht tun lassen, was du möchtest, aber du weißt, was ich meine. Du hast eine gewisse Freiheit. Du kannst dir mal einen Fehler erlauben. So, und deswegen, wie gesagt, Selbstbewusstsein ein Schlüssel. Und der neue Trainer, die neue Konstellation der Mannschaft hat dann dazu beigetragen, wie ich es vorhin angedeutet habe, dass jeder seine Rolle kannte und das Selbstbewusstsein bei den Leistungsträgern entsprechend so gewachsen war, dass man dann auf einem Spitzenlevel spielen konnte.
Also ich glaube, man kann sagen, es gibt ja immer viele Superlative, man spricht immer viel über, man ist ja auch, oder viele Medien wollen ja immer wissen, wer ist gerade der beste Handballer auf diesem Planeten. Der kompletteste Handballer ist Andi Schmid wahrscheinlich nicht, aber wir können uns, glaube ich, darauf einigen, er ist mit Abstand der kreativste im Angriffsspiel, weil da einfach Dinge passieren, die auch keiner so wirklich voraussieht. Hat auch, wie ich fand, ein bisschen faden Beigeschmack gehabt, dass letztes Jahr bei der Wahl zum Welthandballer, wo er ja offensichtlich ganz weit vorne gelandet ist in diesem Voting, was da gegeben wurde, dass diese Welthandballerwahl auf einmal abgesagt wurde. Ist halt heute eine andere Zeit geworden, was Verbände und Co. angeht.
Bisschen unglücklich, ja. Ja, es gab andere Spieler, die...
Das war schade für ihn eigentlich auch, oder?
Ja, auf jeden Fall, weil er hat es verdient, also über so viele Jahre jetzt auf so einem Level zu spielen und ich sag mal, wirklich diesem Handballsport einen großen Beitrag zu leisten, was Kreativität, ja, ich meine, nehmen wir mal die Experten und nehmen wir mal den bekanntesten, der Kretscher, wie der oft in den höchsten Tönen dann über Andi Schmid spricht, absolut zu Recht.
Ich glaube, der hat einen Altar stehen zu Hause, wo Andi Schmids Bild
draufsteht. Ja, weißt du, alleine natürlich nicht nur über Wurfkraft und Gewalt, sondern was Handball auszeichnet, Intelligenz, Geschicklichkeit, mal ruhig, Tempowechsel und. Ja, alleine diese Pässe zum Kreis, also dieses No-Look, ihn eigentlich nicht ausschalten zu können, das zeichnet ja so ein Spieler aus und das über mehrere Jahre, dass da entsprechend diese Wahl ausgefallen ist, ist sehr schade. Ivano Balic, hätte ich jetzt mal auch gesagt, war ja auch ein Spieler, der sich überwiegend über seine Angriffsqualität entsprechend dargestellt hat und nicht über die Komplexität. Das macht aber Handball auch aus und wir freuen uns ja darüber, dass Handball nicht nur über Physis sich etabliert und über große Abwehrschlachten, sondern gerade über solche kreativen Spieler, die entsprechenden Handball auch attraktiv machen. Deswegen hätte es Andi auf jeden Fall verdient gehabt.
Da kann dann auch jemand mit Storchenbeinen erfolgreich Handball spielen. Du bist dann ja trotzdem noch 5 Jahre hier geblieben, obwohl der große Erfolg ausgeblieben ist. Wie sehr, oder du hast dich wohlgefühlt bei den Löwen, kann man so sagen. Bist du noch in der Region geblieben?
Also wir leben noch hier. Ich lebe in Östringen. Wir fühlen uns sehr wohl in der Region. Unsere Kinder sind hier zur Schule gekommen, haben mittlerweile auch hier ihren Freundeskreis. Wir als Familie haben unseren Freundeskreis hier. Von daher bewegt uns hier im Moment nicht so schnell weg, weil, wie gesagt, Leben ist schön. Die Menschen haben eine sympathische Art an sich. Nein, also das Leben und Umfeld ist ja sehr, sehr schön. Von daher, wie gesagt, werden wir es hier auf jeden Fall noch einige Jahre aushalten.
Man sieht dich auch relativ viel bei Löwen spielen, oder?
Unregelmäßig. Also ich bin nicht mehr so regelmäßig da. Ist natürlich aufgrund der Tätigkeit bei Sky auf der einen Seite geschuldet. Auf der anderen Seite natürlich auch die Möglichkeit, viele Spiele entsprechend im Fernsehen auch zu sehen. Aber ich freue mich natürlich entsprechend immer wieder in der Arena zu sein, weil ja, die Atmosphäre ist schön. Es ist natürlich immer wieder schön, in gewissen Erinnerungen dann auch zu schwelgen. Von daher freue ich mich immer wieder, die Arena und Fans zu sehen.
Deine Tochter spielt bei den Junglöwen, habe ich.
Es haben beide teilweise gespielt. Okay. Ich habe das jetzt nicht wirklich gepusht, dass ich sage, ihr müsst auf jeden Fall Handball spielen. Mir war wichtig, an dem Handballspiel einfach der Umgang in einem Team sich zu bewegen und da auch entsprechend seine Rolle zu finden. Aber für mich war es nie die Voraussetzung, dass sie Handball spielen müssen. Sie sollen das tun, woran sie Spaß haben. Und ob das jetzt der Handball ist oder Tennis spielen oder andere kreative Tätigkeiten, das lasse ich ihnen völlig frei. Und natürlich gibt es auch da, gerade bei Mädels, in gewissen Zeiträumen andere Vorstellungen, womit man sich dann beschäftigt. Und vielleicht sind meine Mädels da gerade in einem Alter, wo sie sagen, okay, da ist der Handball jetzt vielleicht nicht mehr, steht ja nicht mehr im Vordergrund. Aber so ist das Leben und so trifft dann auch jede Entscheidung für sich.
Zum ersten Mal, das nehme ich jetzt einfach mal als Kompliment für unsere Chemie. Zum ersten Mal bekomme ich hier von unserem Social Media Manager die Uhr gezeigt. Deswegen, du hast ja mit einigen noch zusammengespielt bei uns aus der Mannschaft. Wir kommen zur letzten Kategorie.
Löwen fragen Löwen.
Es gibt ja immer die Möglichkeit, dass Spieler oder Menschen aus dem Löwenumfeld unseren Gästen Fragen stellen können. Uwe Gensheimer hat eine Frage gestellt.
Herr Fritz, ich habe es leider vergessen, aber ich wollte nur mal nachfragen, warum Daniel Budai früher immer eine Sonnenbrille aufgezogen hat, wenn er hinter dir im Bus saß. Danke, ciao.
Okay.
Also ich weiß es nicht ganz genau, aber als Profi, also ich hatte Daniel Budai, wir kamen gut miteinander klar und ich habe ihn ein, zwei Mal zu mir eingeladen und wie das dann als guter Gastgeber ist, möchte man natürlich demjenigen auch was anbieten. So, und natürlich in Handballkreisen besteht dann die Möglichkeit, auch mal ein Bierchen zu trinken. Jetzt bin ich aber nicht so gut ausgestattet gewesen, dass ich ständig spontan das Bier kalt stehen hatte und er kam eher überraschend und ich musste ihm zu meinem Bedauern mitteilen, dass ich leider nur warmes Bier da hatte. Und mit dem Ding hat er mich natürlich immer aufgezogen. Ne? Oh, heißes Bier wieder. Bei Henning gibt es wieder heißes Bier. Und natürlich das mit heiß, Sonnenbrille, sollte natürlich das Ding bringen. Aber Henning hat wieder nur warmes Bier da. Und mit dem Ding hat er mich natürlich immer aufgezogen. Von daher vermute ich mal, das ist das, wo Uwe drauf hinaus will, dass es bei mir nur warmes Bier gibt.
Eieiei. Über die Gastgeberqualität unserer Gäste könnt ihr übrigens, wenn ihr Bock habt, nochmal den Podcast von Olli Rockisch hören. Da war das nämlich auch Thema zwischen Olli Rockisch und Andi Schmid. Auch schwieriges Thema. Der eine hat dem anderen vorgeworfen, dass er zu wenig Fleisch beim Raclette da hatte. Das wärmen wir auch wieder auf, wenn Andi Schmid bei uns zu Gast ist. Aber apropos Olli Rockisch und apropos Essen.
Hallo Henning, ich wollte mal fragen, ob du mit der Mannschaft mal wieder ein schönes Abendbrot einnehmen möchtest. Ja, die Türen sind immer offen für dich, weißt du Bescheid. Du bringst ein Abendbrot mit und dann setzen wir uns mal zusammen. Ciao, ciao.
Das hört sich auch nach einer Insider-Geschichte an.
Ja, wie der Olli schon mehrfach betont hat, Abendbrot. Bei mir war natürlich der Begriff, ich kannte das Abendessen halt als Abendbrot. Und natürlich klar, wenn wir mit der Mannschaft unterwegs waren, gab es meist warmes Essen. Deswegen passte dieser altdeutsche Begriff Abendbrot halt nicht so perfekt. Ich glaube, das ist das, worauf Olli anspielen wollte. Ja, ich habe mich da, glaube ich, auch in meiner Wortwahl etwas moderner entwickelt.
Also es ging nur darum, dass du immer Abendbrot gesagt
hast. Ja, ja, gesagt, wann gibt es Abendbrot? Und ja, was will er? Abendbrot? Also es gibt kein Abendbrot, es gibt Abendessen oder was weiß ich. Und dann, naja, so kam es dazu.
Okay, weil ich kenne es im Übrigen auch. Also wir sind da auf einer Wellenlänge.
Das freut mich.
Ich bin im Ruhrgebiet aufgewachsen. Da gibt es diesen Begriff des Abendbrots deshalb, weil, also meine Mutter hat auch früher immer gesagt, es gibt abends nichts Warmes. Es gibt mittags was Warmes, aber abends gibt es nichts Warmes mehr. Und wehe, man hat mal sich selber mal irgendwie eine Suppe gemacht oder so. Da gab es im Hause Gavin aber erstmal.
Da gab es richtiges Verbot oder was?
Ja, weil weil ich weiß nicht genau, wie das hier im Badischen war, wie Olli Rockisch aufgewachsen ist, aber es war ja nur schon so, dass meine Eltern schon halt natürlich nicht in dem Wohlstand aufgewachsen ist, den man jetzt heute vielleicht so ein bisschen eher hat. Und bei uns wurde das knallhart durchgezogen. Ja. Da gab es wirklich Ärger, wenn wir nach Hause gekommen sind und ich gesagt habe, boah, ich habe mir gerade mal eben noch einen Döner geholt. Da war aber, wie heißt man so schön, da hat der Arsch aber Kirmes gehabt.
Also ich kenne es traditionell auch als Abendbrot, aber natürlich genieße ich es heute dann auch warm zu essen, weil ich sag mal, da hat sich vielleicht das Bewusstsein und gewisse Traditionen auch verändert. Von daher, aber der Begriff Abendbrot hat sich entsprechend so entwickelt, ja.
Ja, vielleicht müssen wir Olli Rockisch einfach mal dahin erziehen, das kriegen wir bestimmt auch hin. Wir haben eine Frage über die Social-Media-Kanäle bekommen. Instagram von Subrosa25, hast du die eine Parade, die du nie vergessen wirst und wenn ja, welche war das?
Eine Parade. Also es waren ja die beiden letzten Bälle, Halbfinale 2-7 gegen Frankreich, wo ich den Ball, Daniel Narziss wirft zweimal aus dem Freiwurf heraus, ich halte den Ball und Abpfiff und ich renne mit dem Ball durch die Halle und freue mich mit den Jungs, dass wir im Finale stehen. Also wenn man will, dann war das die Parade, weil ich den Ball auch heute noch bei mir habe.
Das wollte ich jetzt fragen.
Ja, genau.
Du hast ihn noch.
Den Ball habe ich noch, ja, selbstverständlich.
Unauffällig unterm T-Shirt raus.
Naja, es gibt ja dann noch Bilder, das war nicht ganz einfach. Da hatte Olli mich ja dann durch die Halle getragen und das war nach diesem Halbfinale. So, dann hatte ich eine Fahne dazu bekommen so, und jetzt war das Komplizierte. Den Ball konnte ich auf gar keinen Fall irgendwem anders geben, weil da hatte ich kein Vertrauen. Irgendjemand hat gesagt, den Ball, den gebe ich mir weg. Und dann hatte ich die Fahne um den Hals. Bei Olli auf den Schultern musste ich mich jonglieren und wollte dann auch noch ein bisschen winken. Also das war verrückt. Aber ich habe den Ball sichern können. Und
der ist was wert.
Sicher. Also, wie gesagt, emotional wert. Auf jeden Fall. Also wie gesagt, das war für mich das wichtigste Spiel. Und im Nachgang, viele haben gesagt, dass sie dieses Spiel auch so live gar nicht erleben konnten, weil sie einfach umstellen mussten, weil sie diese Druck konnten sie nicht mit umgehen. Also von daher, wenn ich ein Spiel und eine Aktion sagen müsste, dann würde ich da sagen, den letzten Ball.
Hast du zu Hause ein kleines Museum? So Trikots gesammelt aus der Zeit?
Auch ja, aber das ist jetzt nicht so wie ein Altar, dass ich das alles irgendwo toll hergerichtet habe, sondern den Ball habe ich schon im Keller stehen unter einer Vitrine. Also der hat schon seinen Platz. Habe natürlich auch Trikots aus den unterschiedlichen Jahren und Vereinen und auch mit Torwartkollegen, mit denen ich entsprechend das Trikot getauscht habe. Aber ich habe jetzt, wie gesagt, kein Altar und kein Zimmer, wo ich die Sachen so aufbereitet habe, dass ich da entsprechend das präsentieren kann, sondern das habe ich eher emotional für mich, dass vielleicht irgendwann mal in weiter Zukunft ich mal emotional in die Situation komme, mir so ein Trikot wieder anzugucken, um mich an alte Dinge zu erinnern.
Nigglesblem hat eine, ich habe übrigens Ärger bekommen, weil ich beim letzten Mal bei den Social Media Fragen den Namen eines Users nicht richtig ausgesprochen habe. Entschuldigung an dieser Stelle nochmal.
Gut, dass du das liest.
Ja, Nigglesblem hat bei Instagram gefragt, wo gibt's das beste Eis im Rhein-Neckar-Kreis? Henning ist ja ein Eisliebhaber, habe ich gehört, steht hier.
Echt?
Ja.
Okay, das wäre mir jetzt auch neu. Aber,
okay.
Also ich weiß, wo ich hingehe, in Bad Schönborn, wie heißt der jetzt? Mariotti, hätte ich gesagt. Mariotti, also Bad Schönborn gibt es für mich das also beste Eis und da fahre ich gerne auch hin.
Klimp 8102, ebenfalls Instagram. In meiner Handball-E-Jugend habe ich mehrere Kinder, die im Training gerne ins Tor gehen und das richtig gut machen. Koordination, Körperspannung, Furchtlosigkeit, alles da. Im Spiel am Wochenende wollen sie aber lieber draußen spielen und Tore werfen. Wie gehe ich damit am besten um?
Sie das machen lassen, was sie wollen. Also ich glaube, gerade im Jugendbereich macht es absolut Sinn, sie noch nicht auf eine Position zu fixieren, sondern sie mal ins Tor zu stellen, um mal aus dieser Perspektive zu sehen, wie sieht das aus, was hat der Spieler vielleicht für Möglichkeiten. Dann aber auch die Rolle zu wechseln, als Feldspieler mal zu fungieren und zu sagen, Mensch, wie ist denn die Perspektive eigentlich aus der Situation, was habe ich jetzt eigentlich nur noch für Optionen auch zu werfen? Und aus diesem Wissen kann ich jetzt zum Beispiel dann später irgendwann mal mein Torwartspiel verbessern, weil ich weiß, in dem Moment, wenn der diese Position hat und diese Armhaltung, kann der nur noch in die und die Richtung werfen. Und das ist ja auch Wissen. Bei der Geschwindigkeit, ich sag mal, gerade im Spitzenhandball, brauche ich diese Information, um besser antizipieren zu können.
Das war noch vor Uwe Gensheimer, weil
ja gut, der Uwe ist natürlich
von der Armhaltung, glaube ich, gar nichts mehr ablesen.
Also man muss ja dazu sagen, Trickwürfe begannen in den 80er Jahren. Ja. Ich glaube, die Jugoslawen haben damit angefangen. Dann gab es auch einige Deutsche mit Fratz und so weiter, Kretsche, der das dann verfeinert hat. Heute bist du als Außen ja eigentlich fast verpflichtet, einen Trickwurf zu können. Dass Uwe das natürlich nochmal auf die Spitze getrieben hat in Variation und in Intensität, das zeichnet ihn natürlich aus. Ja. Also von daher wollen wir das jetzt mal nicht an den Qualitäten von Uwe Gensheimer festmachen, sondern an anderen Maßstäben, die Spieler messen.
Letzte Frage, kurze Antwort von dir. André Tüchter schreibt, was traust du der Nationalmannschaft bei der EM zu?
Alles. Die Mannschaft hat absolutes Potenzial, alles zu gewinnen. Sie müssen stabiler werden in ihrer Leistung. Also das ist klar, das hat die WM gezeigt, dass wenn sie dann mit einmal Mannschaften auf absoluter Augenhöhe haben und vielleicht nicht perfekt in das Spiel reingekommen sind, dass sie dann Mittel und Wege finden, entsprechend aus dieser Situation herauszukommen. Das ist ihnen vielleicht bei den letzten Turnieren nicht geglückt. Rein vom Potenzial her haben sie das Potenzial, jede Mannschaft zu schlagen. Und von daher sage ich, dass sie die Möglichkeit haben, Titel zu gewinnen.
Henning Fritz schaut optimistisch in die Nationalmannschaftszukunft. Sehr schön. Vielen, vielen Dank, dass du da warst, dass du dir die Zeit genommen hast. Das war's von dieser Ein-Team-Ein-Podcast-Folge. Ich hoffe, es hat dir gefallen.
War sehr schön, war sehr entspannt, war sehr ausführlich. Könnten alle Themen ansprechen, von daher gerne wieder.
Gerne wieder. Ich glaube auch, dass wir tatsächlich noch mal fast 2 Stunden voll kriegen. Also abonniert uns. Ihr könnt das auf jedem Portal, wo es diesen Podcast gibt, tun. Und natürlich immer weiter sagen, dass es diesen Podcast gibt. Wir werden auch in den nächsten 2 Wochen wieder tolle Gäste bei uns haben. Vielen, vielen Dank, Henning Fritz. Und wir sagen tschüss, bis zum nächsten Mal.
Das war Ein Team, ein Podcast. Jetzt bei Spotify oder iTunes abonnieren. Bis zum nächsten Mal.